Pennig heißt die Sendung heute hier im Nordfunk auf Radio Rheinwelle 92,5. Im Studio ist der Tanjev,
der Pi
und der Rolf.
Guten Abend. Und bevor wir ins Thema einsteigen und euch erzählen, was es mit diesem Titel Don't Panic eigentlich auf sich hat, spielen wir noch ein Lied von Goof, Binärpiloten, nee, andersrum, von Binärpiloten. Der Titel heißt Goof. Der Nordfunk ist hier, die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Titel heute ist Don't Panic. Und das hat einen Grund. Heute geht es nämlich um den Roman, die Hörspielreihe, den Fernsehfilm Per Anhalter durch die Galaxis oder auch bekannt unter The Hitchhiker's Guide to the Galaxy im Englischen, was es vielleicht auch ein bisschen cooler trifft als die deutsche Übersetzung. Warum geht es heute um den Hitchhiker's Guide? Werden wir im Laufe der Sendung natürlich erklären müssen, sowieso. Auf der Website haben wir angekündigt, dass wir heute alles Mögliche lernen wollen, zum Beispiel warum Handtücher so wahnsinnig nützlich sind. Und wir wollen sogar die Antwort auf die letzte Frage nach dem Leben, dem Universum und allem beantworten. Und diese, wollen wir die Antwort schon verraten oder die Hörer noch ein bisschen hinhalten?
Ich würde sagen, das spannen wir noch ein bisschen hin.
Das spannen wir noch ein bisschen nach dem nächsten Lied, sagen wir mal.
Ja.
Und das kommt natürlich immer erst am Ende der Sendung, typischerweise. Aber wir wollen ja heute ein bisschen mehr Musik spielen. Ja, Musik. Die Musik von gerade eben, Binärpilot mit Goof, kommt von unserem Creative Chaos Sampler. Ihr wart schon auf einer Creative Chaos Party.
Ja, richtig.
Ich noch nicht. Die erste habe ich irgendwie verpeilt. Bei der zweiten musste ich mich auf einer Hochzeit leider vollfressen. Es war eine tolle Hochzeit.
Ich glaube, da kommen noch mehr davon.
Genau, die nächste ist, glaube ich, auch schon angekündigt.
Ja.
Den exakten Termin habe ich jetzt nicht.
Ja, ich habe
aber. Den hast du?
Der 19.09.09. Kann man sich merken, oder?
Ja. Einfaches Datum.
Aufpassen, nicht der 9. Der 9.09. ist auch was Besonderes. Das ist nämlich unsere nächste Sendung, der nächste Nordfunk. Aber am 19.09. ist die nächste Creative Commons Party. Freier Eintritt, freie Musik.
Ja, Tanjev macht immer so schön Werbung für den Sampler. Vielleicht sollte man mal dazu sagen, dass da freie Musik drauf ist und wir den nicht verkaufen wollen, sondern nur für einen kleinen Unkostenbeitrag verbreiten.
Ein Euro, so typischerweise.
Ja, ich glaube.
Wir haben ein super Angebot. Für nur 2 Euro kriegt man dann 2. Und dann kann man einen weiter verschenken. Also der Boris hat die übrigens ganz toll gemacht. Die sind im Schellack-Platten-Outfit oder im Schallplatten-Outfit kommen die daher. Super. Und Boris arbeitet an dem nächsten Sampler, Version 2, ich weiß nicht, wie man das nennt bei Samplern.
Ja.
Volume 2, sagt
Volume
man.
Two. Volume 2,
ja, würde sehr gut passen.
Mal gucken, gab's ja, die Bravo-Hits haben sie ja auch bis Volume, keine Ahnung, 42 bestimmt geschafft.
Das wird locker getoppt von Boris, ja, der ist
ja,
so.
Ja, aber Boris ist, gibt sich kämpferisch und macht schon mal den zweiten.
Genau. Also ich finde dieses Design ja toll als Schallplatte. Sieht aus wie so eine kleine Schallplatte, aber läuft als CD.
Es ist ein Gesamtkunstwerk, also das muss man wirklich sagen. Und für den Preis von 1 Euro oder auch 2 Euro ist das einfach,
Kunst hat ihren Preis.
Das ist wirklich toll.
Nicht ein Gold aufzuwiegen.
Ja. Ich weiß auch schon, wie der nächste ungefähr aussehen wird. Es wird wieder eine CD sein, weil Schallplatten hat ja kaum einer noch. Wir haben noch einen Shellac-Plattenspieler zu Hause. Auch eine coole Sache. Aber ist ja nicht mehr so verbreitet. Der nächste kommt in einer Diskettenhülle als Cover. Da gab es ja früher diese riesen Disketten. Ich weiß nicht, wer sich da noch dran erinnert. Pi guckt so ein bisschen, da kommt was hoch.
Ja.
So, du bist ja noch zu jung für sowas.
Ach, gar nicht wahr.
Aber Ralf kennt ihn noch.
Danke.
Gerade so.
Direkt mir die Nettigkeiten ausgetauscht.
Ja. Tanja, was war das eigentlich für ein Musikstück, mit dem du hier die Sendung begonnen hast? Ich glaube, das ist jetzt nur nicht so wirklich irgendwie Creative Commons. Ja?
Nein, das stimmt. Das ist so das Einzige, was wir heute spielen werden, was nicht frei ist, also nicht GEMA-frei ist, so theoretisch und so. Das ist der Titelsong des Fernsehfilms zum Per Anhalter durch die Galaxis oder kurz Anhalter genannt. Den habe ich mir von einer bekannten Videoplattform runtergeladen und habe den heute mal als Jingle verwendet. Sonst haben wir ja einen eigenen Jingle seit der letzten Sendung.
Ja, wollen wir noch ein bisschen zum eigentlichen Thema kommen.
Ja, klar.
Ein bisschen, ja doch. Also,
ja, das stimmt.
Wir haben nähern wir uns dem drumherum erzählt.
Ja, unsere Sendezeit läuft uns davon.
Die 42. Sendung, ja.
Die 42. Sendung.
Da klingelt es bei dem einen oder anderen.
Wahrscheinlich.
Was hat es mit dieser 42 auf sich? Wir hatten ja schon mal eine Sendung, auch wegen der Nummer. Und irgendwie haben Zahlen es den Computerleuten irgendwie angetan. Ja? Mhm. Auch die 23. Sendung wurde ja dann irgendwie literarisch auf einmal. Es war ja dann auf einmal ein literarisches Terzett, glaube ich, damals. Ja?
Sozusagen, ja.
Und so tendenziell sind wir jetzt mehr so eine Art multimediales Terzett. Ja?
Ja, aber wieder drei.
Wieder drei, ja.
Unglaublich. In der Sendung 23 mit dem Namen Fnord hieß sie, glaube ich, einfach nur, wird auch erklärt, warum der Fnordfunk heißt. Wer das mal anhören will, fnordfunk.cccmz.de.
Ja, das Internet vergisst nichts. Ja. Die Sendung wird ausgestrahlt live, aber sie ist auch auf dem Internet omnipräsent. Wir haben, weil wir eben alles Creative Commons veröffentlichen, auch kein Problem, diese Archive lange anzubieten. Und es sind zeitlose Themen. Also auch diese 42 steht schon eine Weile im Raum. Der eine oder andere wird vielleicht eine Band namens Level 42 kennen. Also Leute, die vielleicht so alt sind wie ich. Ja. Die beziehen sich zum Beispiel auch auf diese spezielle 42.
Ja, kommen wir mal zu dem Roman überhaupt. Der Autor des Romans ist Douglas Adams. Der hat noch einen Zwischennamen gehabt.
Noel?
Was Noel? Noel, Douglas? Das sollten wir aber eigentlich wissen.
Ne? Alles, ist alles
kryptisch. Also abgekürzt DNA.
DNA, ganz wichtig. Ja.
Das hat die Gemeinschaft wohl auch so aufgegriffen als was Besonderes, so ein bisschen. Soweit ich weiß. Der Anhalter ist entstanden in den 70er Jahren.
Sehe ich richtig? Ende der 70er, ja.
Ich bin da jetzt über die Historie nicht so informiert. Ich hoffe, doch, da habt ihr...
Ich glaube, 77 wurden die ersten Teile davon auf der BBC ausgestrahlt. Also BBC Radio 4 begann mit der Ausstrahlung einer Radiosendung. Und Douglas Adams hatte eben davor schon Kontakte zur BBC, hat davor wohl auch schon, war schriftstellerisch auch tätig und hat dann mit diesem Hitchhiker's Guide dort für große Furore gesorgt, sodass aus dieser Serie, die über mehrere Wochen ausgestrahlt wurde, dann eine sehr große Anhängerschaft entstanden ist. Leute, die die Ideen, die dort zum Ausdruck kamen, sehr cool fanden. Und das so konnte er sich dann auf diese ganze Thematik ein bisschen spezialisieren und dann auch entsprechende Bücher dazu schreiben. Ja. Die sind also erst im Nachhinein, dann sind dann wirkliche Romane entstanden.
Und es waren eigentlich nur drei ursprünglich.
Genau.
1979 kam der erste raus, habe ich gerade gefunden, der englische.
1977 war die Erstausstrahlung bei der BBC in England. Einer von uns dreien ist 77 geboren. Ich habe keine Ahnung, wann ihr geboren seid. Sehr cool.
Ich weiß noch, zum ersten Buch, das war sehr schnell, also schon nach zwei Wochen auf Platz 1 der Verkaufscharts. Und wurde sehr, sehr schnell sehr begehrt, halt dadurch, dass die Radiosendung schon so viel Publicity auf sich gezogen hat.
Mhm. Dann war das eigentlich mehr Merchandising, mehr oder weniger, so das Buch zu schreiben. Oder war so eine...
Meinst auf jeden so Fall die Radiosendung ausgeschlachtet.
Ja, im Endeffekt schon, oder?
Ja, im Grunde, also aber gut. Ich meine, es wurde ja auch noch genau weiterentwickelt.
Die Qualität blieb eigentlich noch ganz gut erhalten. Also in den Büchern findet man ja nicht unbedingt eine Abschrift, aber es ist alles noch sehr nah an dem, was man in den Hörbüchern findet. Also auch die Hörbücher sind heute, oder diese Originalsendungen sind heute auf den einschlägigen Plattformen nachzuvollziehen, sind also weiterhin erhältlich. Und dann wird man gar keine so großen Differenzen feststellen. Und auch der nächste Schritt, das Ganze dann auch zu visualisieren, war eigentlich auch nur konsequent, dass dann die BBC sagte, okay, wenn so viele Leute da interessiert sind an diesem Thema, dann drehen wir einfach das Ganze in einer relativ einfach gehaltenen Form nochmal ab. Und das kam auch recht gut beim Publikum an. Und ja, dazu, ja.
Es gab
ja
zuerst so eine Fernsehserie.
Genau, eine Fernsehserie, eine reine Fernsehserie.
Und dann halt jetzt Ich weiß nicht mehr, wann der Film rausgekommen ist.
2004, glaube ich, später. Ach, dann oder sowas. Der Film letztendlich, ja.
Wann war denn die Fernsehserie? Die
TV-Series kam 81 raus und es gab dann noch, ich kann mich daran erinnern, an den Apple II, also eins der allerersten Text-Adventure, das ich auf dem Apple II damals in die Hände bekam, war eben der Hitchhiker's Guide. Und begann damit, dass man zunächst mal einen schwarzen Schirm hatte und einfach vor der Frage stand, ja, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Und weiter ging's, glaube ich, dass man irgendwie eine Valium oder irgendwas, irgendeine Tablette erstmal schlucken musste, weil man sich ja vorher kurz in den Kopf gestoßen hat. Und dann ging das Spiel erst so richtig los, ja. Und das konnte natürlich niemand irgendwie starten, der nicht irgendwie die Bücher vorher gelesen hatte, ja, der also diese ganze Szenerie nicht so richtig verstanden hatte, ja.
Ich glaube, das ist genau das Spiel, das ich im Internet gefunden habe. Also es gibt auf so einer Webseite, die wir auch verlinken können, den Hitchhiker's Guide als Online-Spiel, als Text-Adventure.
Cool.
Also wahrscheinlich, ich vermute mal, das ist genau das Spiel, das hört sich so an, weil man fängt irgendwie mit einem schwarzen Bildschirm an, muss dann erstmal Licht anmachen und nach der Tablette suchen, damit man wieder einen klaren Kopf bekommt, wenn man am Abend vorher gesoffen hat oder sonst
was. Ewig und drei Tage her, wie gesagt, das war zu den allerersten Beginn der 8-Bit-Computerzeit, dass das quasi schon, weil es eben im Raum war, weil es irgendwie so eine weite Verbreitung hatte, dass es dann natürlich auch sehr früh portiert wurde. Das also
wir können auf jeden Fall festhalten, dass das Buch oder dass dieser Roman, Buch, Hörspiel schon da war, bevor Computer gängig wurden.
Ja.
Also wobei es schon Großcomputer gab zu der Zeit.
Großcomputer gab es wohl, aber es gab eben noch nicht diesen Personal Computer und es war gerade an dieser Schwelle und vielleicht ist auch das mit dem Grund, ja, da ist dann etwas übergeschwappt und die erste Computergeneration konnte das irgendwie direkt aufnehmen, was da kam und hat sich dann auch aus den inhaltlichen Bezügen irgendwie ergeben, dass die ganze Thematik interessant war für die Leute, für Computer-Nerds in ihren Frühzeiten, ja.
Wobei es ja an sich kein Buch ist, in dem es um Computer geht primär, sondern es ist halt ja eine Radiosendung, die vor allen Dingen den Zuhörern Spaß machen soll und in einer wirren, bizarren Welt und parallelen Dimensionen und was man nicht alles gesehen hat, spielt. Und darin kommen halt unter anderem auch der ein oder andere Computer vor, weil das halt sehr in die Zukunft gedacht ist. Wobei gar nicht mal so in die Zukunft, aber halt so
es kommen
außerhalb
viele
der
Computer drin vor, ja.
Richtig.
Ziemlich viele.
Einige.
Ja, und alle werden sie gebaut von der Sirius Cybernetics Corporation. Also das ist irgendwie auch immer wieder interessant, der große Feind, der da so aufgebaut wird, so der Monopolist. Ich weiß nicht, wen Douglas Adams da so vor Augen hatte, aber damals waren Firmen wie die IBM sehr groß. Ja, also, an Microsoft hat noch keiner irgendwie einen Gedanken verschwendet. Apple hatte gerade begonnen eben mit seinen PCs oder mit seinen Maschinen.
Ja,
also dann überhaupt die Idee zu haben, dass eine Firma da sein könnte, die alle möglichen Gadgets und Devices mit Mikrocontrollern und künstlicher Intelligenz versorgt, kann eigentlich nur aus der Denke entstanden sein, dass das vielleicht IBM war. Ja? Also ein Gedanke, den man ja auch bei 2001 wiederfindet, wo es dann eben der Computer Hall ist, ja, der dann wiederum aus dem Akronym IBM herausgelesen werden kann.
Ja, 2001 der Film, genau.
Ja. Warte mal, immer eins weiterzählen.
Ja, bei Hall war das jeweils, sind die Buchstaben eben um eins versetzt, ja.
Ja, okay. Muss man auch mal drauf kommen.
Ja, gut, auf jeden Fall. Gut, auf jeden Fall in dem Buch oder generell, also muss ich sagen, ist ja nicht ein Buch, sondern es nennt sich von Fans liebevoll die vierteilige Trilogie in 5 Bänden. Ende des Jahres kommt noch ein Sechster dazu.
Ja, reden wir mal über Band 4 und 5. Die kamen ja später erst dazu, oder? Hat auch keiner gelesen von euch. Ja.
Doch. Nur schon sehr lange her, ja.
Ja, also ich habe es ja noch frisch drin, wobei
genau, in Band 5 hast du ja noch hier auf dem Tisch liegen. So,
in Band 5 bin ich noch nicht ganz durchgekommen.
Ja, aber wir haben noch gar nichts über die ersten Bände erzählt eigentlich.
Ja gut, wir sind gerade an der Historie. Wir haben auch ein paar Lesebeispiele. Ich werde ein paar Sachen vorlesen. Da kriegt man auch mal einen Eindruck von dem Stil von dem Buch und um was es da ungefähr geht. Soll ich jetzt mal eins zum Besten geben direkt?
Ja, vielleicht. Gut. Vielleicht das zu 42? Oder hast du jetzt schon...
Ja, also zu 42 muss man auf jeden Fall was sagen.
Zum Thema Per Anhalter durch die Galaxis. Das Buch, zum eigentlichen Inhalt kommen wir ja dann noch, aber das Buch handelt selber von einem Reiseführer. Ich muss mir gerade gucken. Das brauche ich gar nicht erzählen.
Von einem elektronischen Buch.
Das Buch hat so eine Art... Ja. Genau, also
der Hitchhiker's Guide ist...
Der Roman hat einen Prolog, wo er erklärt, um was es eigentlich hier geht. Und ich steige mal mit in den Prolog ein. Ich will jetzt nicht alles vorlesen.
Cool.
Ja, genau. So, wo wollte ich einsteigen? Genau hier. Außerdem ist es die Geschichte eines Buches, eines Reiseführers, mit dem Titel Per Anhalter durch die Galaxis. Keines Erdenbuches. Es wurde nie auf der Erde veröffentlicht. Und bis die schreckliche Katastrophe eintrat, hat auch kein Erdenmensch je etwas davon gehört oder gesehen. Trotzdem ein äußerst bemerkenswertes Buch. Wahrscheinlich das bemerkenswerteste Buch, das die großen Verlage von Ursa Minor je herausbrachten, von denen ebenfalls kein Erdenmensch je etwas gehört hat. Und dieses Buch ist nicht nur außerordentlich bemerkenswert, es ist auch außerordentlich erfolgreich. Populärer als Der himmlische Heimschützer-Almanach. Es verkauft sich besser als 53 neue Sachen, die man bei Schwerelosigkeit machen kann. Und ist streitlustiger als Ulen Kohlfitz drei philosophische Bombenerfolge, Wo Gott sich irrte, Noch ein paar von Gottes größten Fehlern und Wer ist denn dieser Gott überhaupt? In vielen der etwas lässigeren Zivilisationen am äußersten Ostrand der Galaxis hat der Reiseführer Per Anhalter durch die Galaxis die große Enzyklopädia Galactica als Standard-Nachschlagewerk für alle Kenntnisse und Weisheiten inzwischen längst abgelöst. Denn obwohl er viele Lücken hat und viele Dinge enthält, die sehr zweifelhaft oder zumindest wahnsinnig ungenau sind, ist er dem älteren und viel langatmigeren Werk in zweierlei Hinsicht überlegen. Erstens ist er ein bisschen billiger und zweitens stehen auf seinem Umschlag in großen, freundlichen Buchstaben die Worte Keine Panik. Ja, soweit. Und daher auch unser Titel für die heutige Sendung.
Keine Panik.
Im Englischen Don't Panic und der Titel gefiel mir ein bisschen besser für eine Sendung, weil es irgendwie...
Hatte irgendwie mehr Klang.
Ja, es klingt ein bisschen voller, wie alles, was aus dem Englischen kommt.
Ja.
Die deutsche Sprache ist halt ein bisschen hart.
Aber noch senden wir in Deutsch.
Rest der Sendung bleibt dann Deutsch. Genau.
Also ich finde, wenn man das so hört, von dem Anhalter, muss man direkt an Wikipedia denken. Weil irgendwie Wikipedia, das ist, was der Anhalter oder für mich in der Anhalter im Buch ist. Weil so ein Nachschlagewerk ist, in dem man alles findet. Auch ein Haufen Unsinn, ja, aber trotzdem viel Nützliches in allen Lebenslagen so ungefähr.
Ja, und auch diese Komponente günstig. Also mir kommt das auch immer mehr so vor, obwohl jetzt so viele Jahre schon dazwischen liegen. Ja, je mehr ich, und gerade jetzt wieder so nach Jahren, mich mal mit der Sache mit dem Anhalter beschäftige, ja, kommen mir immer wieder so solche Dinge vor, wo ich mir denke, das sind ja Déjà-vus, die ich da erlebe. Ja. Mhm. Also so neu wie die Wikipedia für viele noch ist, so alt ist eigentlich dieser grundlegende Gedanke. Und auch diese Schlussfolgerung, die Douglas Adams da so zieht, ja, dass ein derartiges Werk so einen Erfolg hat, ja, wenn es sich zum Beispiel preislich deutlich unterscheidet, wenn es irgendwie cool rüberkommt und dann haben selbst arrivierte alte Systeme keine Chance dagegen. Ja.
Ja, ein wichtiger Aspekt ist auch, was jetzt in der Textstelle nicht so rauskommt, dieser Anhalter, also dieser Reiseführer wird von vielen Leuten geschrieben, also zwar jetzt nicht wirklich von der Öffentlichkeit, aber doch von vielen, vielen Leuten, und an einer Stelle kommt eigentlich auch vor, dass viele Teile geschrieben werden von irgendwelchen Leuten, die so in die Redaktion stolpern und halt irgendwas vorbeibringen.
Richtig, dass die eigentlichen Autoren...
Die liegen irgendwie am Strand.
Genau, die machen sich einen schönen Tag, sind gerade in der Mittagspause und Leute, die sich zufälligerweise ins Gebäude verirrt haben, kommen mal vorbei, sehen, da ist ein bisschen Arbeit zu erledigen und schreiben dann mal was.
Das ist fast prophetisch. Also wie konnte jemand vor 40 Jahren was derartiges irgendwie wissen, ja?
Wobei der Anhalter an sich ja eigentlich noch als kommerzielles Werk im Buch dargestellt wird, wo ein großer Verlag da hinten dran steht, der auch später irgendwann mal übernommen wird, also mit angestellten Autoren.
Ja, das ist richtig, okay. Also es passt nicht alles.
Ja,
aber es ist schon augenfällig, ne?
Ja.
So. Ja, jetzt haben wir das geklärt. Band 4 und 5 kamen später. Wann kamen die? Weiß das einer?
Moment mal.
Wurden also auf jeden Fall mal nachgereicht.
Alle mal so
84.
By the way, es gab auch noch Comics. Also das Ganze ist wirklich multimedial ausgestaltet worden. Mhm. Ich bin mir jetzt nicht sicher, gab es vielleicht sogar eine Theateraufführung?
Ja, bestimmt.
Dann müsste ich mich mal nochmal schlau machen.
Ja. Heute gibt es sogar eine Radiosendung.
Ja.
Aber hatten wir schon, Hörspiel.
Also der vierte Band, macht's gut und danke für den Fisch. Der kam 1984, also die englische Version davon.
Das ist ein geflügeltes Wort geworden, ne? Thank you and off. Nee, wie war das? Goodbye and thank you and thanks for all the fish.
So long and thanks for all the fish.
Ja, genau so. Hm?
Ja. Und dann der fünfte Band, Mostly Harmless, oder im Deutschen Einmal Ruppert und zurück, kam dann 92.
Echt, das heißt Mostly Harmless im Englischen?
Ja, ja, das ist der einzige, der sich im Titel so stark unterscheidet. Die anderen sind ja alle so 1:1. Mhm.
Coole Querverbindung.
Ja.
Es gibt, das will ich aber jetzt erwähnen, es gibt in diesem Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis auch einen Eintrag zum Thema Erde. Und da steht harmlos.
Harmless, yeah.
Ja.
Es wird aber harmless. Und es wird im Laufe des Buches aber erweitert.
Es wird erweitert, genau, aber erstmal steht da harmless. Und einer der Autoren, der in dem Buch auch eine wichtige Rolle spielt, sagt dann an der Stelle, ja, ich war in der Lage, den Eintrag noch ein bisschen zu erweitern und so. Ja, und? Ja, jetzt steht da größtenteils harmlos. Naja.
Ja, er sagt dazu auch, dass nicht so viel Platz in dem Anhalter ist.
Ja, sagt er das?
Ja, meinte er noch irgendwie. Es
ja, stimmt. Das
ist halt genau alles das irgendwie so beschränkt, also wir müssen uns kurz fassen.
Genau, das Universum ist groß und die Erde ist jetzt nicht so bedeutend und so weiter.
Wobei er dann irgendwann viel, viel später nochmal, ich glaube, vierten oder fünften Buch, ganz viel darüber schreibt. Und dann richtig seitenweise richtig dann im Detail beschreibt, wo auf der Erde was besonders toll ist.
Ah, vielleicht im fünften, weil ich meine... Der Titel Mostly Harmless ist eigentlich falsch übersetzt dann im Deutschen. Ne?
Im Grunde schon.
Ja, okay, wollen wir nicht meckern, das ist ein cooles Buch.
Ja.
Von vorne bis hinten. Und das sechste Werk wird gerade geschrieben, aber dann nicht mehr von Douglas Adams.
Richtig, der ist ja leider verstorben.
Ist ja.
Der ist verstorben, wann?
Das war...
Das hast du doch eben gewusst.
Januar, Februar, März 2001, oder?
Ja, genau.
Ja.
Und er ist im Alter von 49 Jahren gestorben.
Das ist nicht so alt.
Und an einem Schlaganfall, also kein Unfall oder was auch immer, sondern ja. Und anlässlich seines Todes gibt es natürlich jetzt so die Besonderheit, dass die Douglas Adams Fans ihm zu Ehren dann einen speziellen Tag feiern.
Einen Feiertag begehen.
Genau, und du hast Programm ja schon angedeutet, dass es auch mit diesen Handtüchern was Besonderes auf sich hat.
Genau.
Ja. Und auch mit dem Anhalter gibt es Bezüge zur Biografie von Douglas Adams. Er ist also immer wieder gefragt worden, was hat es eigentlich mit diesem Titel Hitchhiker's Guide auf sich? Und es geht auf eine Geschichte zurück, die er selbst erlebt hat. Er ist als junger Mann unterwegs gewesen, in Europa, eben als Hitchhiker unterwegs, ist durch Europa getrennt, hat sich die Welt angeguckt und kam dann irgendwann mal in Innsbruck an, also irgendwie so Anfang der 70er Jahre und beschreibt das dann, dass er auch aus so einer Laune heraus irgendwie dann eine, oder er ist anhand eines Buches, ja, hat er sich so seine Wege durch Europa gesucht und hat dann einfach diesen Gedanken weitergesponnen, wie es dann wäre, einen solchen Guide für die ganze Galaxy zu verfertigen. Ja.
Mhm.
Und das fand ich dann irgendwie interessant, dass es also manchmal so ganz einfache Dinge aus dem alltäglichen Leben sind, die dann wiederum von vielen vielleicht auch überinterpretiert werden. Ja. Warum nimmt jemand die 42? Warum nimmt jemand... warum soll so das Handtuch so was Besonderes sein? Sicher, es wird dann eingekleidet in eine Handlung und wird aber manchmal auch von den Fans oder so ein bisschen überstrapaziert, ja.
Das ist richtig.
Die Interpretation.
Zu dem Thema Handtücher kommen wir gleich noch.
Ja.
Haben wir noch irgendwas zur Geschichte? Sonst würde ich sagen, wir machen den East-West-Boogie. Kennt ihr den?
Noch nicht. Oder vielleicht doch. Ist der, glaub, ist der von gehört. Boris sein Sampler?
Von Boris.
Wie heißt der Sampler?
Ich bitte dich, das ist der Creative Chaos
Sampler. Creative Commons Sampler, nee, Volume 1.
Chaos. Creative Chaos.
Creative so Chaos Sampler.
Genau, und der gibt
ja genau so, so heißt die Party.
Auf der, ja. Wie heißt der Creative Commons Party?
Ihr lernt, ich sag's euch, ich mache jetzt Musik.
Wir üben noch ein bisschen.
Ja. Wir üben das jetzt.
Ja, wir machen noch ein bisschen Promotion und Merchandising.
Genau. Okay, dann bis gleich.
Der Nordfunk ist hier auf Radio Rheinwelle 92,5, die Radiosendung des Chaos Computer Club Mainz. Wir sprechen heute über den Anhalter durch die Galaxis. Unser Thema haben wir übertitelt mit Don't Panic. Und wir haben eben versprochen, dass wir kurz darauf zu, was heißt kurz, dass wir erklären wollen, warum wir ausgerechnet in dieser Sendung diese Sendung machen, also dieses Thema behandeln. Und dazu gibt es natürlich in dem Roman Per Anhalter durch die Galaxis auch die passenden Textstelle. Ich will nicht den ganzen Roman vorlesen, aber diese Textstelle ist relativ zentral, würde ich mal sagen. Und vor allen Dingen, nachdem das Buch erschienen ist, sicherlich noch zentraler geworden.
Und weil der Tanja so schön vorlesen kann,
mache ich das jetzt.
Darf ich hier noch ein bisschen was erzählen?
Ja, richtig Licht machen. 7,5 Millionen Jahre hat unser Geschlecht auf diesen großen und hoffnungsvollen Augenblick der Enthüllung und Wahrheit gewartet, rief der Oberjubler. Den Tag der Antwort. Die hingerissene Menge brach in Hurras aus. Nie wieder, schrie der Mann, nie wieder werden wir morgens aufwachen und uns fragen, wer bin ich? Was ist der Sinn meines Lebens? Macht es kosmisch betrachtet wirklich was aus, wenn ich nicht aufstehe und arbeiten gehe? Denn heute werden wir endlich und ein für alle Mal die schlichte und einfache Antwort auf alle diese bohrenden kleinen Fragen des Lebens erhalten. Zwei schlicht gekleidete Männer saßen ehrfurchtsvoll vor dem Terminal und warteten. »Sch«, sagte Lunqual mit einer leichten Handbewegung, »ich glaube, Deep Thought wird gleich sprechen.« »Guten Morgen«, sagte Deep Thought endlich. »Guten Morgen, oh Deep Thought«, sagte Lunqual ängstlich. »Hast du, das heißt...« »Eine Antwort für euch«, unterbrach ihn Deep Thought würdevoll. »Ja, die habe ich.« Die beiden Männer zitterten vor froher Erwartung. Ihr Warten war nicht vergeblich gewesen. »Es gibt tatsächlich eine?«, hauchte Puck. »Es gibt tatsächlich eine«, bestätigte Deep Thought. »Auf alles? Auf die große Frage? Nach dem Leben, dem Universum und allem?« »Ja.« »Und bist du bereit, sie uns zu geben?«, drängte Lunqual. »Das bin ich.« »Jetzt?« »Jetzt«, sagte Deep Thought. Beide Männer leckten sich ihre trockenen Lippen. »Allerdings glaube ich nicht«, setzte Deep Thought hinzu, »dass sie euch gefallen wird.« »Das macht doch nichts«, sagte Pork. »Wir müssen sie nur jetzt erfahren. Jetzt!« »Sie wird euch bestimmt nicht gefallen«, bemerkte Deep Thought. »Sag sie uns trotzdem.« »Na schön«, sagte Deep Thought. »Die Antwort auf die große Frage, ja, nach dem Leben, dem Universum und allem«, sagte Deep Thought. »Ja, lautet«, sagte Deep Thought und machte eine Pause. »Ja, lautet, ja«, 42, sagte Deep Thought mit unsagbarer Erhabenheit und Ruhe. Drücken lassen? Und das ist der Grund, warum ausgerechnet in der 42. Sendung des Nordfunk dieses Thema auf den Tisch kommt. Natürlich haben viele Hörer das schon geahnt, nehme ich an. Die 42 hat ja eine große Bedeutung erlangt und ist ein geflügeltes Wort, eigentlich eine geflügelte Antwort geworden, ne? Wenn man so gar nicht Bescheid weiß, dann sagt man 42.
Also das passt eigentlich immer.
Genau, das ist auf der anderen Seite aber auch immer wieder interessant, wer auf diese 42 dann reagiert, weil man verwendet es oder ich verwende das mitunter auch, dass ich 42 oder andere Phrasen aus dem Anhalter vielleicht einfach mal so in einem Gespräch fallen lasse, um einfach zu sehen, Moment, wie ist der Response? Ist da irgendwie so ein Wiedererkennen auf einer anderen Seite, weil es ist ja doch schon interessant zu sehen, haben Leute das gleiche Empfinden dafür, kennen die diese Bücher, haben die das gelesen, sagt das denen überhaupt was? Ja.
Ja. Das kann man damit schön abtesten.
Testen, ja.
Je nachdem, wie verwirrt die dann gucken.
Ja, für viele ist also, für die ist die Zahl 42 mit nichts belegt. Und das war ja wohl auch die Absicht von Douglas Adams, da nicht eine schon irgendwie mystisch, kabbalistisch oder sonst irgendwie vorbelegte Zahl zu verwenden, sondern eine möglichst unscheinbare 4 und eine 2. Ja.
Nicht schon wieder die 7, ne?
Nein, nicht die 13, nicht die 666.
Ja, genau. Ja.
Einfach eine ganz neutrale, nichtssagende Antwort, die sich ein Computer so errechnet haben könnte. Mhm. Ich stelle mir die Situation auch so irrsinnig komisch vor, dass dieses Volk hat da wie viel Jahre? Aber 7,5 Millionen Jahre.
Einige
da gewartet vorher endlos lang diesen riesen Supercomputer gebaut, Deep Thought, der größte Computer, den es jemals im Universum gegeben hat. Und dann Generation nach Generation davor gewartet und gehofft, dass irgendwann mal eine Antwort herauskommt. Und dann auf der großen Jubelveranstaltung kommt dann 42 raus.
Ist dann doch so einfach. Ja, es geht natürlich noch weiter. Das Problem ist jetzt, die 42 hilft den Leuten jetzt dann doch nicht so richtig weiter. Und dieser Supercomputer Deep Thought, also heißt auf Deutsch tief denken, ne?
Ja, tiefer so Gedanke, ja.
Tief, ja. Und dieser Deep Thought sagt dann, ja, ihr wisst ja die Frage gar nicht. Ihr kennt jetzt die Antwort auf alles, aber wie jetzt eigentlich die eigentliche Frage lautet, ist ja gar nicht bekannt. Und daraufhin bauen die einen noch besseren Supercomputer, der die Frage auf diese Antwort finden soll.
Das Lustige ist ja, er weiß das vorher schon, bevor er die eigentliche Antwort, diese 42, berechnet, als das erste Mal aktiviert wird.
Das ist so eine nette Anspielung auf Johannes den Täufer, als Deep Thought sowas sagt wie, nein, ich bin nicht der größte Computer oder der beste Computer aller Zeiten, nach mir wird einer kommen, der größer ist als ich. Das ist so im Endeffekt ein Bibelzitat eigentlich, wo Johannes der Täufer die Juden im Jordan tauft und die Juden fragen sich, ist das der verheißene Messias? Und Johannes sagt dann, nein, ich bin nicht der verheißene Messias, ich taufe nur mit Wasser und nach mir wird einer kommen, der mit Geist tauft und ich bin nicht würdig, ihm die Schuhe zu binden. Und Deep Thought sagt auch irgendwie sowas ähnliches, ich bin nicht würdig, meinem Nachfolger, ich weiß nicht mehr was, zu tun. Habe ich vergessen.
Ja, auf jeden Fall konzipiert also, er dann selber seinen eigenen Nachfolger, der dann die große Frage brechen kann.
Ja, das ist dann allerdings wieder anders, weil Johannes der Täufer seinen eigenen Nachfolger nicht selbst konzipiert. Genau. Und das ist die 42.
Genau.
Ja, und der Computer, der nachher diese Frage ermitteln soll, den stellt man sich zunächst mal auch ganz anders vor. Es ist auch ganz interessant, wie da so der Spannungsbogen von Douglas Adams dann gespannt wird. Ja, was könnte sich dieser Deep Thought, dieser größte und aller denkbaren Computer, was könnte der sich jetzt eigentlich da vorstellen? Ja, was könnte da kommen? Und er wird ja beschrieben eben als Konsolencomputer. Also man muss sich jetzt wirklich vorstellen, wie ein großer Hostrechner, ein großer Zentralserver. Und der wiederum nach 7 Millionen Jahren macht einen Vorschlag, was denn da so zu konstruieren wäre.
Wir wären ja froh, wenn wir Computer hätten, die so lange halten.
Wir wären ja froh, 7 Millionen Jahre, oder?
Computer hätten, die so lange halten.
Ja, gut, es wurde ja da schon angedeutet, es war so eine Art Priesterschaft, die diese Eingaben und auch die Ausgabe dann wieder erhört hat und Technik in Form von der Priesterschaft zu warten, ist gar nicht so abwegig. Also man hat zum Beispiel solche Gedanken ins Feld geführt, als es darum ging, radioaktive Strahlung, Endlager und ähnliches über lange, lange Zeiträume bekannt zu halten im Bewusstsein, dass das eigentlich über viele tausend Jahre oder 10.000 Jahre, die eben die Halbwertszeit von Plutonium zum Beispiel ist, ja, eigentlich nur machbar wäre, wenn man Dinge vielleicht in Granit oder sonst irgendwie reinklopft, ja, oder dass man eben eine Art Priesterschaft dort irgendwie beheimatet, die diesen Gedanken immer weiter trägt und so weiter. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass so eine Art Priesterschafts-, Administrations-, Operator-, Gilde diese Maschine irgendwie am Laufen gehalten hat.
Es gibt dann
7 Millionen Jahre.
Drei Oberpriester, die ins Allerheiligste dürfen, um Reparaturen durchzuführen.
Staubwischen und solche Dinge.
Wehe, sie haben den falschen Stecker gezogen. Oh, jetzt dauert es noch mal 1 Million Jahre länger.
Ja, also über die exakten Konstruktionsdetails von Deep Thought weiß man wenig. Interessanterweise hat die IBM wiederum den Namen so cool gefunden, ja, dass, also auch bei IBM hat man den Anhalter gelesen, dass die ihren größten Schachweltmeister-Computer Deep Blue nannten, oder? Das war doch wohl einer der ersten Schachcomputer, die es schafften, irgendeinen Großmeister zu schlagen. Ne?
Ja, Deep Blue. Ja. In dem Fall von IBM, The Big Blue. Der große Blaue.
Ja, wie kriegt man jetzt irgendwie den Bogen zu dem nächstgrößeren Computer, den da Deep Thought letztendlich da so vorschlug?
Es war ein Computer, der so groß war, also auch von den physikalischen Ausmessungen.
Von den ganzen Parametern und Algorithmen.
Ja. Der war so groß, dass man ihn oft fälschlich als Planeten betrachtet hat.
Ja, und dass sogar das Leben als solches ein Stück seiner Matrix war, seiner Operationsmatrix.
Richtig, das darauf befindliche Leben ist eigentlich Teil des Computerprogramms, dass die Frage...
5 Millionen Jahre war schon vorweg kalkuliert, sollte dieser Computer rennen, ja. Und 5 Minuten bevor dieser Computer dann das Ergebnis ausspuckte,
kamen die Bogonen
und haben das Ding kaputt gemacht. Man stellte sich das
vor. Um Platz zu machen für eine interstellare Umgehungsstraße.
Ja. Ja, und damit ist man eigentlich am Anfang des ersten Buchs von der Geschichte.
Ja, denn.
Stimmt.
Arthur Dent wird wach vom Krach, der irgendwie vorm Haus stattfindet, durch irgendwelche Bulldozer, die eine Umgehungsstraße ausgerechnet durch sein Haus durch irgendwie bauen wollen. Und genau dieses Bild wird aufgegriffen, denn die Vogonen wollen Platz machen für eine intergalaktische Umgehungsstraße.
Kurz nachdem Arthur Dents Haus dann tatsächlich abgerissen wird. Wobei Arthur Dent, genau wie der Autor Adams Douglas, ein Brite ist.
Ja.
Bezeichnenderweise.
Ja.
Da kannte der Autor
Very
sich aus.
Very British, ja.
Genau. Und ein Freund von Arthur Dent, der Ford Prefect, ist in Wirklichkeit gar kein Brite, sondern kommt von einem Stern in der Nähe, von einem Planeten in der Nähe von Betelgeuse. Oder wie spricht man
Betelgeuse? Betelgeuse ist Betelgeuse. Also ich glaube so 1000 Lichtjahre ungefähr von der Erde entfernt. Was man damals nicht wissen konnte, Betelgeuse ist ein roter Überriese, also ein Stern ungefähr von der 1000-fachen Größe der Sonne und dabei irgendwie so in den nächsten wenigen 100.000 Jahren mit einem großen Knall zu explodieren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da in der unmittelbaren Nähe tatsächlich ein bewohnter Planet irgendwo rumzwirbelt, ist sehr gering.
Aber der hat auch dann gesagt, dass es da Planeten gäbe und irgendwie Betelgeuse 1 und 2 sind schon kaputt oder irgendwas. Da war doch irgendwas.
Oh.
Oder?
Stimmt, ich erinnere mich da auch.
Ich kann mich aber nicht mehr so genau
nochmal einlesen.
Alles klar. Es ist ja eine lange Materie, 5 Bücher. Da kann man nicht so alles im Blick haben.
Da gab es aber was. Deswegen sind wir ja zu dritt.
Ja. Und wir haben das Buch hier.
Ja, in verschiedensten Ausgaben.
Ja.
Und
ich gucke gleich nach, wenn Musik spielt.
Ich denke mir, das wird auch fleißig weiter nachgedruckt, also ist weiterhin ohne Probleme zu erhalten.
Ja, so kommen wir eigentlich dann auch langsam zu den Figuren, zu der Geschichte, also der Rahmenhandlung des Buchs und zu den Figuren. Ford Prefect hat einen elektrischen Daumen, oder wie?
Genau.
Mit dem er halt, den er halt sozusagen raushält und sich dann von...
Ether, Sensomatic oder sowas.
Auch von
der
Cybernetic Corporation.
Ja, genau, stimmt.
Es gibt kein Gadget, kein Device, das nicht von dort kommt.
Das stimmt. Und mit diesem Daumen kann er sich dann irgendwie von dem Vogonenschiff aufnehmen lassen. Und die beiden, er nimmt seinen Freund Arthur Dent mit. Und die beiden entkommen so der Katastrophe und die Erde wird dabei zerstört. Jetzt haben wir eigentlich, wer jetzt aufmerksam zugehört hat, hat es natürlich jetzt schon begriffen, dass der Supercomputer, den Deep Thought entwickelt hat, Erde genannt wurde. Und dieser eben 5 Minuten vor der Ende der Operation von den Vogonen zerstört wurde. So, und die beiden überleben. Jetzt bin ich gerade.
Die kommen dann in dieses Vogonenschiff. Also muss dazu sagen, Vogonen, das ist nicht gerade so die liebreizendsten Außerirdischen, die man sich so vorstellen kann, sondern das sind so richtige Bürokratiemonster. Also genau die, wie die Leute, die Arthur Dents Haus abgerissen haben, meinen auch dann die Vogonen, ja, ihr braucht euch gar nicht so aufregen, dass wir euren Planeten jetzt abreißen. Ihr hättet längst Beschwerde einreichen können. Ihr Alpha Centauri, nur vier Lichtjahre entfernt, da lag das die ganze Zeit aus. Da hättet ihr ruhig mal vorbeischauen können. Wenn ihr euch nicht dafür interessiert, können wir auch nichts dafür.
Genau.
Gut, und dann sind sie halt auf dieses Schiff, auch gar nicht von den Vogonen selber, sondern von irgendwie den Köchen der Vogonen sind die aufgenommen worden.
Ja.
Was die Vogonen dann aber nicht so lustig finden. Und sie dann auch direkt suchen, ihnen ein bisschen vogonische Gedichte vorlesen. Auch ein kleines Highlight. Also muss sagen, in dem Buch sind dann immer wieder so Abzweigungen, wo dann gewisse Sachen extra erklärt werden, was dann halt im Anhalter steht, in dem Buch dazu. Wo dann zum Beispiel Arthur Dent nachguckt.
Genau, einige Einträge aus diesem Reiseführer sind dann in dem Buch abgedruckt.
Ja, es kommt mir wirklich so ein bisschen wirklich als Vorwegnahme von Hyperlinks und Ähnlichem vor. Es sind also nicht einfach nur irgendwelche Fußnoten, sondern es sind wirklich komplette Absätze aus diesem Anhalter. Der Anhalter wird in der TV-Serie wird er ja dann auch so animiert dargestellt.
Mhm, ja.
Und es ist wirklich sehr interessant ausgestaltet. Generell mal das Genre ist vielleicht nochmal interessant. Also es ist natürlich ein Roman, es ist erzählt die Geschichte von jemandem und es ist Science-Fiction im weitesten Sinne. Es ist,
ja.
Es spielt irgendwo im Weltraum, es geht um mit Spaceships, also schon irgendwie so in Richtung Space Opera. Es ist auf der anderen Seite aber auch eine starke Satire. Und gerade so die Bürokratie zum Beispiel und all diese Übersteigerungen, die man da so mitbekommt, ja, die sind also schon sehr starker Hinweis darauf, dass das irgendwie vielleicht Bezüge sind zu unserer realen Welt, die dann aber dann ganz massiv überzeichnet werden.
Gut. Wir waren ja, aber eigentlich gerade bei der Handlung.
Ach ja,
Handlung. Bei der satirischen auch. Handlung.
Bei der satirischen Handlung.
Realsatire sozusagen.
Also kurz, Arthur Dents Haus wurde zerstört, dann wurde die Erde zerstört, dann waren sie gerettet in dem Vogonenschiff und wurden direkt wieder rausgeschmissen.
Genau, und dazu habe ich eine schöne Textstelle, die dann auch sowohl Safford Beeblebrox als auch Trillian kurz einführt. Soll ich die mal lesen?
Ja, gerne.
Dann muss ich jetzt mal
Die musst du noch schnell raussuchen.
Sag mal was, ich muss die Seite.
Also vorher werden sie noch so ein bisschen mit den Gedichten der Vogonen gequält, die besonders furchtbar sind. Irgendwie, ich glaube, die zweitschlimmsten Gedichte der Galaxis.
Ich glaube, damit die überhaupt gehört werden konnten, war ja noch was notwendig.
Wichtiger Punkt.
Ja, wichtiger
Punkt. Das passiert noch auf dem Vogonen.
So viele wichtige Punkte.
Okay, wollen wir das kurz vorher abhandeln? Den
Bubblefisch.
Nee, ich würde sagen, dann machen wir erstmal hier die Stelle und
jetzt habe ich doch den Namen schon verraten.
Das macht nichts.
Na gut.
Gut. Im Reiseführer per Anhalter durch die Galaxis steht, man könne im absolut luftleeren Raum ungefähr 30 Sekunden überleben, wenn man vorher tief Luft geholt hat. Weiter heißt es jedoch, dass, da der Weltraum nun mal so groß ist, die Chancen, innerhalb dieser 30 Sekunden von einem anderen Raumschiff aufgelesen zu werden, 1 zu 2 hoch 267.709 stehen. Aufgrund eines total irrwitzigen Zufalls ist das auch die Telefonnummer einer Wohnung in Islington, wo Arthur einmal auf einer wirklich duften Party einem wirklich sehr netten Mädchen begegnete, an das er einfach nicht rankam. Sie zog mit einem Kerl ab, der gar nicht eingeladen war. Obwohl es den Planeten Erde, die Wohnung in Islington und das Telefon inzwischen nicht mehr gibt, ist die Vorstellung doch tröstlich, dass an sie auf gewissermaßen bescheidene Weise durch die Tatsache erinnert wird, dass Ford und Arthur 29 Sekunden später tatsächlich gerettet wurden. Und dann sind sie auf dem Schiff, das sie gerettet hat.
Heart of Gold.
Genau. Und ich steige mal mitten in den Dialog ein. Wo ist das denn?
Hat er sich versteckt, der böse Dialog.
Ja, ja, da. Auf diesem, also die sind jetzt im Dialog, die steigt mittendrin ein. Auf diesem Fest, fuhr Arthur hartnäckig fort, war ein Mädchen. Ach, was soll's, jetzt ist es ja sowieso egal. Der ganze Krempel hat sich ja eh in Rauch aufgelöst. Vielleicht hörst du bald mal auf, ewig über deinen verdammten Planeten zu flennen, sagte Ford. Wer war denn die Lady? Och, halt jemand. Na okay, ich kam nicht richtig an sie ran. Ich hab den ganzen Abend probiert. Verdammt nochmal, sie hatte eben einfach was. Schön war sie, charmant, zum Verrücktwerden intelligent. Endlich hatte ich sie ein bisschen für mich und setzte ihr gerade mit einer kleinen Plauderei zu. Da kreuzt dein Freund hier auf und sagt, hey Puppe, langweilt dich der Typ nicht? Warum unterhältst du dich nicht lieber mit mir? Ich bin von einem anderen Stern. Ich habe sie nie wieder gesehen. Safford, rief Ford aus. Ja, sagte Arthur, starrte ihn an und versuchte, sich nicht dämlich vorzukommen. Er hatte bloß zwei Arme und einen Kopf und nannte sich Phil, aber... Aber du musst doch zugeben, er war wirklich von einem anderen Stern, sagte Trillian, die plötzlich auf der anderen Seite der Kommandozentrale ins Blickfeld spazierte. Sie warf Arthur einen freundlichen Blick zu, der ihn wie eine Tonne Backsteine traf. Dann wandte sie ihre Aufmerksamkeit wieder den Kontrollinstrumenten des Raumschiffs zu. Ein paar Sekunden lang herrschte Schweigen. Dann krochen aus dem heillosen Kuddelmuddel, das Arthurs Hirn darstellte, ein paar Worte hervor. »Trisha McMillan«, sagte er. »Was machst du denn hier?« »Dasselbe wie du«, sagte sie. »Ich bin getrampt.« »Was sollte ich mit einem Doktor in Mathe und einem in Astrophysik denn schließlich sonst tun? Es gab nur das oder aber mich jeden Montag nach Arbeitslosenunterstützung anstellen.« Mhm. »Bis dahin.«
Ja.
Und das ist ganz witzig, dann haben wir eigentlich die vier der Hauptfiguren, fünf sind es eigentlich insgesamt, ne? Vier der Hauptfiguren haben wir dann schon mal auf dem Schirm. Das ist einmal dieser Arthur Dent, der Erdling, oft liebevoll Affenmännchen genannt, von den Außerirdischen, weil er halt von nichts eine Ahnung hat, weil er halt auf seinem Planeten total festgehangen hat die ganze Zeit. Zweitens den Ford Prefect, der aufgrund eines dummen Zufalls 15 Jahre auf der Erde festsaß, bevor er endlich wieder runter konnte mit dem Bogonenschiff. Dann dieser Safford Beeblebrox, der auf dieser Party diese nette Frau abgezogen hat, obwohl er gar nicht eingeladen war auf der Party. Safford Beeblebrox ist Präsident der Galaxis gewesen. Oder nee, ist immer noch.
Ist genau, noch zu dem Zeitpunkt ist er es noch. Ja.
Ist er eigentlich schon nicht mehr, finde ich, aber die meisten glauben es noch. Ja, wobei... das wird so ein bisschen offen gelassen. Also man muss dazu sagen, das Schiff, mit dem Arthur Dent und Ford da gerettet werden, die Heart of Gold, das hat der Präsident der Galaxis gerade gestohlen.
Also es eigentlich hätte taufen sollen.
Ja, eigentlich war er auch nur auf dieser Taufveranstaltung, eigentlich war er überhaupt nur Präsident geworden, genau. um dieses Schiff zu klauen.
Und er weiß es gar nicht. Ne? Das ist so, richtig. Das ist ganz bezeichnend. Er weiß eigentlich nicht, warum er dieses Schiff gestohlen hat. Er weiß eigentlich auch nicht, warum er eigentlich Präsident geworden ist, außer um dieses Schiff zu klauen.
Richtig.
Ohne zu wissen, warum.
Er weiß eigentlich nie, warum er eigentlich, genau, und das, was das Nächste, was
das
er so macht.
Hat irgendwas Dunkles in seinem Kopf, das ihn veranlasst, Dinge zu tun, von denen er immer nicht weiß, warum.
Später findet man es irgendwann raus in den Büchern, aber so am Anfang ist das erstmal völlig unklar.
Mhm, genau, so langsam lustig. Aber wir wollen auch nicht alles machen.
Nicht alles auf einmal.
Wir dürfen zwar hier im Lokalradio keine Werbung machen, ist ja auch keine.
Nee.
Das ist, wie sagt man... Kulturkritik oder so. Kultur.
Genau.
Wir bringen das euch Kultur.
Kulturgut, also.
Kulturgut.
Ja, wir haben es ja schon so ein bisschen angedeutet, dass es an vielen Stellen wieder auftaucht, hier von IBM. Viele, viele Bands haben das wieder aufgegriffen oder erwähnen das irgendwie. Coldplay hat da irgendwie einen Track auf seiner CD, der 42 heißt. In verschiedenen Fernsehsendungen, wie zum Beispiel Lost, gibt es so mysteriöse Zahlen, wo die 42 dabei ist. In Stargate Atlantis gibt es eine Episode, wo 42 irgendwo die Antwort ist. Ja, und in vielen weiteren Büchern, Spielen. Es gibt einen Instant Messenger Client, wo
der Trillian.
Trillian.
Ja, es gibt Übersetzerprogramme, die heißen irgendwas mit Babel.
Babelfisch, ja.
Obwohl, das kommt vielleicht auch von Babylon, oder?
Nicht? Nein, also das ist schon ein direkter Bezug.
Ja, und der Babelfisch kommt vielleicht von Babylon.
Ja, okay, das mag sein. Okay, ja, so gesehen. Ja,
das ist wohl Babylon, ja. Sprachverwirrung und so, das passt auch irgendwie.
Das passt natürlich, ja. Also andererseits finde ich es immer wieder interessant, das hat im Grunde schon so eine weite Verbreitung, dass man fast schon eine Forderung stellen könnte, das überhaupt das zu Creative Commons zu erklären. Also da überhaupt ja, noch irgendwie ein derart elementares Kulturgut noch irgendwie zu schützen und vor Weiterentwicklungen irgendwie dann die Leute auch abzuschrecken, ist dann irgendwie schon ein starkes Stück, weil das ist so gehaltvoll und es ist irgendwie so übergegangen in so ein, ja, ein allgemeines Kulturgut, dass man es irgendwie, ich weiß nicht, ob man sowas kaufen kann und es dann irgendwie allen zur Verfügung stellen kann, ja, ob die Erben auf ihre Rechte verzichten sollten oder irgendwas, ja. Vielleicht sollte man da mal eine Kampagne starten halt, ja. Befreit den Anhalter oder so oder überhaupt.
Ja, interessante Sache. Ja. Aber wir sollten jetzt mal den Babelfisch erklären, wo wir ihn schon gerade so genannt hatten.
Wilhelm Heine Verlag.
Was das eigentlich ist. Also wir hatten eben schon erwähnt, der wird erwähnt, als sie gerade auf dem Vogonenschiff sind, sozusagen der erste Kontakt mit den Außerirdischen. Da ficht, also die Vogonen machen eine Durchsage in ihrem Schiff, dass sie diese Anhalter entdeckt haben. Und Arthur Dent als Erdling versteht natürlich kein Wort, was so Vogonen sagen, weil mit Außerirdischen, da sind unsere Erfahrungen nicht so weit her.
Das stimmt. Aber die Außerirdischen verstehen sich ja untereinander auch nicht unbedingt.
Eben.
Dafür haben die ja ihre Bubblefishes, ja.
Genau.
Fishes.
Ein kleiner gelber Fisch,
ja,
den man sich ins Ohr steckt.
Genau, und der so Ford Perfect steckt das Ding dem Arthur Dent ins Ohr, was er im ersten Moment gar nicht so toll findet, ja. Aber dann doch eben von der positiven Wirkung des Ganzen sehr angetan ist, dass er plötzlich alles versteht, was sich da um ihn herum auch abspielt, ja.
Ja, letztendlich lässt er den Fisch auch drin. Also erstmal zieht er nochmal aus Panik raus, glaube ich.
Er kommt, glaube ich, nicht mehr ran. Weil ich schon da rein.
Ich stelle mir das ja ein bisschen ekelhaft vor, wenn mir mein Freund dann auf einmal so einen Fisch ins Ohr steckt und der verschwindet in meinem Kopf und lebt dann darin weiter, aber. Gut, ich meine, für den Nutzen würde ich das vielleicht auch tun. Man würde sich das überlegen, plötzlich alle Sprachen zu verstehen.
Und es ist nicht elektrisch, es ist biologisch.
Es ist biologisch,
genau.
Ja.
Das ist eigentlich das,
also gar nicht so weit hergeholt, das Ganze irgendwie. Also so auf der Basis von Bakterien kennt man das ja, dass man irgendwie um Nahrung zu verdauen, sowieso schon Bakterien in sich hat und auch in der Medizin sind Blutegel irgendwie bekannt. Also
warum dann kein Fisch?
Warum nicht sich irgendwie durch vielleicht eine andere biologische Lebensform Vorteil verschaffen? Wir kennen halt auf der anderen Seite nur diese mechanischen Prothesen. Also das ist für uns ja auch schon fast normal geworden, dass wir irgendwelche Gelenke oder sonst irgendwas oder Herzschrittmacher und was nicht alles, also in der Richtung unterwegs sind und also so ganz weit hergeholt ist das, denke ich mir nicht, ja.
Nee, eher nicht.
Geht doch irgendwie durch, ja.
Damit im Zusammenhang steht noch der Beweis für die Nicht-Existenz Gottes, der wahrscheinlich...
Ja, ich wollte schon gerade fragen, ob du da ein Zitat...
Der Babelfisch und Gott, ja.
Ja, ja.
Und Gott überhaupt,
das,
ja.
Kann ich auch mal lesen. Das ist auch gar nicht so lang.
Okay.
Jetzt verkommt die Sendung zu einer kompletten Lese.
Nein,
ich glaube, so viel haben wir noch gar nicht
auf und es kommt noch bald wieder Musik von Boris, seinem Extraklasse Creative Chaos Volume 1 Sampler.
Nun ist es aber wahnsinnig unwahrscheinlich, dass etwas so Nützliches wie der Babelfisch rein zufällig entstanden ist. Und deshalb wird er oft als der letzte Beweis dafür angesehen, dass es Gott nicht gibt. Der Beweis läuft in etwa folgendermaßen. Ich weigere mich zu beweisen, dass es mich gibt, sagt Gott. Aber der Babelfisch ist doch eine Offenbarung deiner Existenz, sagt der Mensch. Er beweist, dass es dich gibt, und deshalb gibt es dich nicht. Oh, daran habe ich gar nicht gedacht, sagt Gott, und löst sich prompt in ein Logikwölkchen auf. Na, das war ja einfach, denkt sich der Mensch, beweist, weil es gerade so einfach war, dass Schwarz gleich Weiß ist und kommt beim nächsten Zebrastreifen unter die Räder. Und das ganze Buch ist in dem Stil, ne?
Eben. Also Stil, man darf das nicht alles ernst nehmen, glaube ich.
Einiges schon, und zwar eben dieser bisweilen sehr deutlicher Atheismus, der sich darin ausdrückt. Und das ist bei Douglas Adams eben tatsächlich explizit so, dass er sich als Atheist darstellt, dass er das auch in Vorträgen nach außen führt und dass er mitunter eben auch sehr schöne Beispiele so und Bilder benutzt, um eben diese atheistischen Ideen voranzutreiben. Und diese Seitenhiebe auf Religion, auf Gott, die gibt es ja über das ganze Buch hinweg. Also du hattest vorhin schon begonnen, von dieser einen Stelle zu sprechen, halt, ja, der Anhalter, der so, so beliebt ist oder so noch weiter verbreitet ist als dieses Buch, das eben...
Diese drei Bücher, die Trilogie,
drei Bücher,
wer ist dieser Gott überhaupt?
Überhaupt, ja. Und das war jetzt eine Stelle auch noch relativ weit vorne im Buch und es geht eigentlich durch, ja, bis hin nachher zum Ende des Universums oder zum Restaurant am Ende des Universums, ja.
Stimmt, ja.
Dort
ja,
kommt dann dieser Prophet dann auf einmal, so für den roten Verschluss, ja.
Gut, das können wir dann auch später noch erwähnen, das Restaurant am Ende des Universums.
Ja, wir müssen die Sache ja irgendwie rund bekommen, denke ich mir, die 42, ja, und dazu gehören dann eben zunächst mal die ersten drei Bücher.
Und das dritte endet damit, dass die da essen gehen, ne?
Wir waren jetzt aber noch gar nicht bei dem...
Wir sind noch mittendrin im ersten. Ja.
Wir
sind gerade auf der Heart of Gold und haben wir jetzt schon Marvin Moment kennengelernt?
Nee, noch nicht.
Wir müssen unbedingt Marvin kennenlernen.
Okay. Zu Marvin habe ich sowohl eine Textstelle als auch einen passenden Song von Boris Sampler.
Ein Lied.
Ich weiß nicht, ob das gerade ganz falsch ist, wenn wir von Boris Sampler reden. Weil eigentlich hat der Boris den auch nicht alleine gemacht. So.
Okay, wir haben
die Musik ist auch genau genommen, nicht von ihm, so sondern sicher. Nur zusammengestellt. Aber
ja, compiled by Boris.
Okay. Apropos.
Sampler.
Ja, dann lese ich jetzt die Textstelle und dann machen wir die Musik, ne?
Wir kriegen übrigens keine Prozente für die CD oder sowas.
Nee. Nee, ich hab die ganz legal gekauft für 1 €. Ja. Muss ich gucken. Ford blieb, um sich das Blagolon... Also, ich muss vielleicht kurz davor sagen, sie sind auf der Planetenoberfläche, das ist ein bisschen später in
Magrathea.
Magrathea auf einem Planeten und die sind auf der Oberfläche und da liegt halt die Heart of Gold parkt da, mit der sie jetzt wieder weg wollen und ein Polizeischiff, das irgendwie kaputt ist, parkt daneben.
Also das kommt von der Reihenfolge her eigentlich direkt jetzt im Anschluss, weil sie werden von dem Schiff gerettet und fliegen dann nach Magrathea.
Ja, und sie fliegen dorthin, weil die Erde dort gebaut wurde.
Ja, dazu später mehr. Auf jeden Fall sind sie jetzt kurz vorm Abflug wieder. Und da liegt dieses Polizeischiff und das ist irgendwie kaputt und sie wissen aber nicht warum. Es war aber gut, weil es ihnen geholfen hat, dass der Umstand, dass es kaputt war. Das ist auch eine andere Geschichte. Ford blieb, um sich das blagolonische Raumschiff näher anzusehen. Er wäre fast über eine reglose Stahlgestalt gefallen, die mit dem Gesicht im kalten Staub lag. Marvin, rief er, was machst du denn hier? Hab bitte bloß nicht das Gefühl, du müsstest irgendwelche Notiz von mir nehmen, kam ein dumpfes Gebrumme von unten. Wie geht's dir denn, Blechbauch? Sagte Ford. Ich bin sehr deprimiert. Was ist denn los? Was nicht angebunden ist, sagt Marvin. Warum, sagte Ford und kauerte sich bibbernd neben ihn, liegst du denn mit dem Gesicht im Dreck? So fühlt man sich am allerjämmerlichsten, sagt Marvin. Tu bloß nicht so, als wolltest du mit mir reden. Ich weiß, du hasst mich. Nein, das stimmt nicht. Doch, du hasst mich. Jeder tut das. So ist das Universum konstruiert. Ich brauche nur irgendjemanden anzusprechen und schon hasst er mich. Selbst Roboter hassen mich. Wenn du mich einfach übersiehst, mache ich mich gleich dünne. Er hiefte sich hoch und blickte entschlossen von Ford weg in die andere Richtung. Das Raumschiff da hat mich gehasst, sagte er niedergeschlagen und zeigte auf das Polizeischiff. Das Raumschiff dort? Fragte Ford plötzlich ganz aufgeregt. Was ist denn mit ihm passiert? Weißt du das? Es hasste mich, weil ich mit ihm gesprochen habe. Du hast mit ihm gesprochen? Rief Ford. Was willst du damit sagen? Ganz einfach. Ich habe mich furchtbar gelangweilt und war entsetzlich deprimiert. Darum ging ich rüber und stöpselte mich in seine äußere Computerzuleitung ein. Ich habe lang und breit mit seinem Computer geredet und ihm meine Ansichten über das Universum dargelegt, sagte Marvin. Und was geschah dann? Drängelte Ford. Es beging Selbstmord, sagte Marvin und stachste zurück zu Herz aus Gold. Das war Sad Robot von Pornophonik aus Darmstadt, demnächst auch in Wiesbaden zu hören, die Gruppe.
Ja, eine kleine Anspielung auf Marvin, Der traurige Roboter, der immer deprimiert ist und der Meinung, dass die ganze Welt, das ganze Universum ihn hasst und alles furchtbar schlimm ist.
Ja, ja, die Stelle ist, glaube ich, meine Lieblingsstelle überhaupt im ganzen Buch. Ich finde das total cool. Joa, damit hätten wir die Charaktere durch,
ja? Ja, genau. Nee, mach erstmal weiter mit den Charakteren.
Und überhaupt ist ja nicht die Handlung, wir waren noch in der Handlung, ja. Im ersten Buch. Oder so. Eigentlich ist die Unterteilung in Bücher gar nicht so fürchterlich sinnvoll, oder? Weil die BBC, das BBC-Hörspiel war ja auch nicht in Bücher unterteilt, oder zumindest nicht in drei. Nee, das war ja eine Serie, die einfach genau, von vorne bis hin immer weiter...
Genau, das waren, glaube ich, immer so 20-Minuten-Paketchen und die haben eben die Geschichte der 42 und der Erde bis zum Ende hin eigentlich durcherzählt.
Die, ja. Die Bücher sind noch nicht ganz in der Reihenfolge, wie das Hörspiel war. Die haben das so ein bisschen umsortiert.
Ach ja, ja gut, manche Sachen kann man auch ein bisschen umsortieren.
Ja, also.
Das stimmt. Aber die grobe Handlung ist ja eigentlich auch nicht so viel. Die grobe Handlung ist, dass die halt mit der Heart of Gold nach Magrathea fliegen, was Besonderes ist, weil Magrathea ist sowas wie Atlantis.
Ne? Genau, so eine Märchenstadt, keiner glaubt, dass es sie wirklich gibt, weil...
Und die finden sie aber.
Gibt es nur noch in Gerüchten.
Genau. Landen ja, auf dem Planeten?
Hat aber seinen Grund. Also es wird ja sehr wohl erklärt. Also es ist keine reine Fantasie, kein Fantasieplanet, sondern dieser Planet war ein Wirtschaftsunternehmen. Und als die Wirtschaft nicht mehr prosperierte und diese Sonderanfertigung von Planeten, denn das war das Geschäft der Magrathener, das urplötzlich nicht mehr stark genug prosperierte, dieses Geschäft, haben die sich einfach schlafen gelegt. Also
ist ja auch teuer, so einen ganzen Planeten bauen zu lassen.
Ja, also die Idee ist irgendwie gut, eine Wirtschaft einfach mal so ein bisschen in Tiefschlaf zu versetzen und ein paar tausend Jahre dann mal zu warten, bis die Wirtschaft wieder stark genug ist, um Produkte zu verkaufen. Also in einem Science-Fiction-Roman geht sowas, ja. Und dass dann natürlich dann irgendwie die dann Legenden sich um einen solchen Ort ranken, das ist dann irgendwie automatisch.
Wie war das? Die haben sich tief in den Tiefschlaf versetzen lassen.
Oder? Ja, so. Genau, die haben sich irgendwie den Computer an die Marktwirtschaft angeschlossen.
Und genau, das halt die Aktienkurse an irgendeine...
Genau, die ganze Kurse, Wirtschaft überwacht, um dann sich wieder selber aufzuwachen, wenn die Wirtschaft sich so weit erholt hat, dass sie sich wieder neue Planeten leisten kann.
Man kann mich gar nicht mehr so dran erinnern, obwohl ich das kürzlich gelesen habe. Okay.
Ja, aber da gab es jetzt diese... Coole Idee, Erde war im Grunde so eine Sonderanfertigung.
Ja, diese pangalaktischen Wesen.
Ja, genau.
Die in der Gestalt von Mäusen auch auf der Heart of Gold mitfliegen.
Ja, ich finde das.
Denn.
Ja.
Ja.
Das sind genau die zwei Mäuse. Fuß.
Diese Wesen eben, die viele Millionen Jahre vorher eben den Deep Thought gebaut hatten.
Genau.
Und deren Erscheinungsform eben recht variabel ist. Also,
und die werden irgendwie als pangalaktische
nicht pandimensional,
genau, so
noch besser. Wollen ja nichts Falsches erzählen.
Ja, genau.
Und diese beiden,
das war nämlich der pangalaktische Doppelgurgler, dieser Trink, oder wie er hieß.
Pangalaktische
richtig.
Donnergurgler.
Ja. Donnergurgler.
Wieder eine andere Geschichte.
Diese zwei Mäuse, die auf der Heart of Gold ja dabei waren, sind ja Mäuse, die Trillion quasi als Haustiere hatte. Also wobei sie glaubte, es seien ihre Haustiere gewesen. In Wirklichkeit war es eher andersrum.
Yep.
Und so sind ja diese beiden Mäuse irgendwie von der Erde entkommen sozusagen. Und wahrscheinlich sind viele Mäuse bei der Explosion der Erde auch mit gestorben. Ne?
Ja. Millionen.
Das war wirklich schlimm. Ich meine, die Menschen, okay, aber die Mäuse. Aber
die Mäuse.
Gibt auch so eine schöne Delfine Stelle,
wo... Die sind ja rechtzeitig noch weggekommen.
Die Delfine, die haben es ja rechtzeitig
geschafft. Und da gibt es ja eine schöne Geschichte in diesem Buch, dass die Delfine gar nicht Menschen wären die wären gar nicht die... Es geht nicht mehr zusammen. Die Menschen wären die drittintelligenteste Rasse auf dem Planeten gewesen,
genau.
Heißt es da.
Und,
wie viele irrtümlich annehmen, die zweitintelligenteste. Und die Delfine, ist klar, die sind intelligenter als Menschen. Und die haben sie auch dann pünktlich verzogen. Die haben versucht, die Menschen zu warnen, aber das ist dann als irgendwie als
dreifacher Looping
sonst interpretiert worden, als
kleines
artistische Kunststücke. Und zuletzt sind sie halt dann gegangen, haben gesagt, ja, dann macht's mal gut und danke für den Fisch.
Ja.
Genau. Und die intelligenteste Rasse auf dem Planeten Erde waren eben diese pandimensionalen Wesen in der Form von Mäusen. Naja, und die zwei Mäuse auf der Heart of Gold kommen auf diese Weise zum Planeten Magrathea, dort, wo sie ihre Erde, ihren Supercomputer nämlich bestellt hatten.
Genau.
So ist das nämlich.
Und gut, aber warum hat man jetzt überhaupt dieses tolle Schiff dafür gebraucht, dieses Heart of Gold? Warum wird man extra Präsident, um dieses Schiff zu klauen, um dann damit zu diesem Planeten zu reisen? Das sollte man vielleicht auch nochmal erklären.
Gute Frage.
Ich meine, das wird auch interessanterweise, also wer den Film gesehen hat, den es ja auch dazu gibt, der Film ist in vielen Punkten anders, weil zum Beispiel im Film braucht er ja noch irgendwie die Koordinaten, die er dann sonst abholt. Ich meine, das ist im Buch nicht so.
Ja doch, es geht da schon irgendwie um Koordinaten. Ja, ja. Doch. Die werden nicht genannt, aber es gibt welche. Und da ist er hingeflogen und da befindet sich Magrathea.
Genau. Und dafür braucht er halt dieses spezielle Schiff, weil das einen ganz neuen Antrieb hat. Den Unwahrscheinlichkeitsdrive.
Den unendlichen Unwahrscheinlichkeitsdrive.
Oh, ja, ganz genau.
Und da bist du drin in der Quantenmechanik und in Wahrscheinlichkeiten und Unbestimmbarkeit.
Ja, ja, ich sehe gerade, wir durchmischen jetzt die
Kosmologie,
die Rahmenhandlung und, mit allen möglichen Themen. Das ist in Ordnung.
Ja, ja, ja.
Das Schiff bringt einen überall hin, wo man möchte. Kann überhaupt alles für einen tun, was man möchte. Man muss nur wissen, wie unwahrscheinlich es ist, dass das, was man von ihm verlangt, jemals einträte.
Also ich glaube, eine direkte Beeinflussbarkeit ist gar nicht gegeben, sondern in dem Moment, wo der Knopf gedrückt wird und dieser Unwahrscheinlichkeitsgenerator angeworfen wird, dieser unendliche und so weiter, der sorgt dann dafür, dass das Schiff überall im Universum irgendwie gleichzeitig ist. Und wo es sich dann letztendlich materialisiert, ist nicht vorhersehbar. Also ich glaube, die Jungs sind doch immer ziemlich irgendwie überrascht, wo sie dann letztendlich aufschlagen.
Ja, das Überraschen ist halt, dass es viele, viele Nebeneffekte gibt. Dann zum Beispiel, dass Ford und Arthur da aus dem Hyperraum mit aufgesammelt worden sind, weil das halt gerade auch diese Wahrscheinlichkeit hatte.
Wale, Begonientöpfe.
Kam das halt einfach nochmal so mit.
Ja, der Wal, genau.
Jetzt musst du das mit dem Wal eigentlich auch noch,
müssen wir das noch ein bisschen. Ja, genau. Also bei Star Trek kennt man die Geschichte ja auch mit dem Fisch und mit den Walen, welche intergalaktische Bedeutung die letztendlich haben, ja. Dass also ohne die Wale die Erde auf jeden Fall zerstört werden würde, beziehungsweise ohne die Fische. Und der Wal taucht jetzt jedenfalls.
Mich auch nicht dran erinnern, aber der Wal taucht hier auf jeden Fall auf.
Fällt auf den Boden und beginnt irgendwie so ein philosophische Gedanken zu spinnen,
ich
irgendwie
würde noch
so ganz elementar.
Tick vorher anfangen. Also ja, sie kommen gerade an Magrathea an und der Planet ist ja an sich tot und
es kommt nur so eine automatisches.
Ja, so eine Bandansage. So ja, schön, dass Sie sich für uns interessieren. Hinterlassen Sie Ihre Nummer nach dem Piep und wir werden Ihren Planeten kontaktieren. Und davon lassen Sie sich aber nicht abschrecken und fliegen halt weiterhin und dann bekommen sie eine nette Warnung entgegengeschickt in Form von zwei atomaren Sprengköpfen. Und das Schiff ist allerdings halt, dieser Heart of Gold ist noch nicht so weit gebaut und deswegen hat es noch keine eigenen Waffen und kann sich im Grunde gar nicht verteidigen. Da versuchen sie dann verzweifelt ein paar Ausweichmanöver, bis sie dann den Unwahrscheinlichkeitsdrive aktivieren, der dann die beiden Raketen in einen Wal und einen Blumentopf, Petunie ist es genau, ein Petunientopf, verwandeln, die sich dann in dieser gerade in die Existenz gerufen zig Kilometer über dem Planeten nicht ganz so wohl fühlen. Also der Petunientopf sieht das, glaube ich, ganz gelassen. Er sagt nur, oh nein, nicht gelassen, schon wieder.
Gelassen ist gut.
Das oh nein, nicht schon wieder hat dann später auch noch eine ganz andere Bedeutung.
Ja, das.
Aber man kann aber nicht
das
alles erzählen.
Das überlassen wir dem geneigten Leser.
Das führt einfach zu weit.
Ja. Genau. Weit. Der Wal hatte noch einen interessanten philosophischen Gedankengang, der auch oft wieder erwähnt wird, während er dann darunter fällt und seine Umgebung erkundet.
Dann aber können sie sicher auf der Planetenoberfläche landen. Und das ist dann der Planet, wo hinterher dieses kaputte Polizeischiff liegt.
Da treffen sie dann Slati Barfrost.
Genau.
Und das ist einer der Magratheaner und das ist der auf der auf der Erde die Fjorde,
die Fjorde
hat
genau.
auch einen Preis dafür auch einen gekriegt.
Preis gewonnen.
Das ist eigentlich auch schön, wie das so ausgeführt wird, dass er dafür einen Preis kriegt und so. Ja. Hat auch noch verschiedentlich andere Preise bekommen für irgendwelche Landschaften.
Das ist quasi Landschaftsgärtner. Ich glaube, er sollte bei der Erde 2, bei diesem Reloaded, sollte er Afrika wohl irgendwie dann bauen und wollte dort auch wieder Fjorde und das kam, glaube ich, nicht so gut an. Also,
ja, stimmt.
Ich finde es auch ganz lustig, also es ist im Buch, in dem Film ist das ganz gut dargestellt, wie sie halt diesen Planeten bauen und fliegen sie irgendwie drüber und dann sieht man irgendwie, wie Wasser ins Meer gelassen wird. Ja, die Meere sind fast fertig und hier und dort werden irgendwie Schnee ausgesprüht und Gärten gehegt. Ja. Arthur Dents Haus wird wieder aufgebaut.
Stimmt, ja. In dem Film ist das schön gemacht. Ja, und dann landen sie auf der Planetenoberfläche und die Magratianer selbst leben aber unter der Oberfläche.
Ja, von denen sieht man sonst aber auch nicht
viel. Nee, also die meisten sind ja eben Tiefschlaf.
Das ist, glaube ich, der Einzige, der da wirklich irgendwie eine Rolle spielt.
Und da treffen sie auch wieder auf die beiden Mäuse, die dann an Arthurs Gehirn wollen, weil ja Arthur der einzige überlebende Erdling ist. Und irgendwo in seinem Gehirn muss ja noch die Matrix irgendwie sein mit der Antwort auf die Frage. Und da sind die ja so hinterher. Und deswegen hatten die ja die ganze Erde aufgebaut und so weiter. Und deswegen sind sie jetzt da ganz stark hinterher. Ist aber ganz interessant, wie die hinterher abziehen, weil Arthur ist halt dagegen und dann die Umstände sind halt eher für Arthur und die Mäuse denken sich halt irgendeine Frage aus.
Und nachdem Arthur und die ganzen Leute dann halt entkommen sind,
genau,
sitzen die Mäuse da und denken sich, wir brauchen aber jetzt eine Antwort, wir haben hier irgendwie den Termin mit dem Interview.
Genau, und dann kommen sie auf, wie viele Straßen muss ein Mensch gehen? Antwort 42. Und das finden die dann so klasse, dass die sagen, hey, wir sind gemachte Leute, wir machen das jetzt. Das ist jetzt die Antwort. Also die Frage, dass es jetzt fertig ist, die
Logik. Englischen, also es hilft einem an der Stelle dann schon, irgendwas englische Original zu lesen. Ja? Okay. How many roads must a man? Also das sind, es sind dann also an der Stelle immer wieder Bezüge, auch aus dem Leben von Douglas Adams. Denn er ist ein nicht unbedingt begnadeter, aber ein guter Gitarrist, der mitunter auch in dieser ganzen Künstlerwelt beheimatet ist und zum Beispiel auch mit Pink Floyd dann auf der Bühne stand und man hat ihn also da auch mal mitspielen lassen und das kann also an der Stelle irgendwie auch Heart of Gold ist zum Beispiel ein Lied von Neil Young, also solche Bezüge ergeben sich, wenn man das englische Original dann kennt, an vielen Stellen und sicher an noch mehr, wenn man eben Native English Speaker ist, ja.
Das fehlt mir jetzt ein bisschen in der deutschen Fassung, ja.
Ja, also das geht total verloren, ja.
Ja, ich denke, es gibt sich auf jeden Fall, wenn man irgendwie die Möglichkeit dazu hat, das auf Englisch zu lesen oder als Hörbuch zu hören.
Als Comic, also weil es gibt so viele Näherungsmöglichkeiten dazu.
Ja.
Und das ist eine einfache Sprache im Prinzip. Also es ist wirklich keine komplexe Lyrik, vor der man Angst haben muss, ja.
Nein,
und es ist unterhaltsam in so unterschiedlicher Richtung, ja.
Es ist sehr, sehr unterhaltsam, ja. Das ist richtig, ja. Okay. Das habe ich wieder. Danke für den Bezug. Habe ich nicht gesehen. Klar. How many
roads must a man go down?
Yeah. Ja. Sie entkommen von der Planetenoberfläche.
Ja, okay, die Polizei ist abgeschüttelt durch den Marvin, der eben als paranoider Android den Computer vom Spaceship der Police eben komplett zerstört hat. Ja.
Und deswegen ist die gesamte Polizei auf dem Planeten außer Kraft gesetzt, die dann irgendwie...
Und wie kommen die jetzt eigentlich dort weg und ins Restaurant und am Ende des Universums? Da gibt's irgendwo gibt es nochmal irgendwie so eine Art
los?
Beam oder was auch immer. Dann machst du aber mal Ratsch und die sind sieben oder mehrere Millionen Jahre weit in der Zukunft.
Warte mal, das ist schon wieder los. Die fliegen wieder los.
Die fliegen
gar
nicht mehr los.
Die nehmen aber Marvin nicht mit. Das muss man
genau.
So.
Genau.
Marvin. Warum auch immer, ich verstehe es gar nicht. Aber ist egal. Jedenfalls Marvin bleibt auf Magrathea aus irgendeinem Grund.
Der lag
sie
ja
fliegen
da
los und werden dann aber von den Vulkanen. Der lag da noch so rum, ja. Aber zum Schluss stackste er zurück zu Heart of Gold, steht in dem Buch.
Ah, okay.
Egal. Jedenfalls werden die von den Vulkanen angegriffen. Und das ist eine Stelle, die vielleicht den Arthur ganz gut charakterisiert.
Aha.
Soll ich die vorlesen?
Ja, gerne.
Wobei das jetzt auf drei verschiedenen Stellen verteilt ist. Das heißt, musst du so ein bisschen durch die Gegend blättern. Ich fange an mit... 20 Seiten weiter. Das ist wichtig.
Ja, diese Stelle mit Marvin, wo du eben meintest, dass er da noch zum Schiff läuft... ist ja an vielen Stellen so, dass Marvin eigentlich auch eigentlich zu Recht so ein bisschen deprimiert ist, weil auch am Anfang, wenn das erste Mal auftaucht, wird er halt die Leute an der Schleuse abholen geschickt.
Ja, Leute
was für
abholen.
Was für seine Intelligenz halt total lächerlich ist. Er erzählt dann noch irgendwie ein Hirn so groß wie ein Planeten und schicken mich, um die Leute von der Schleuse abzuholen.
Nennt man das vielleicht berufliche Erfüllung? Ich nicht. Das ist ganz nett. Ich habe die Stelle gefunden.
Sehr gut.
Kurze Zeit davor hatte sich Arthur Dent von seiner Kabine aus auf die Suche nach einer Tasse Tee begeben. Auf diese Suche ging er nicht mit besonders großem Optimismus, weil er wusste, dass die einzige Quelle für heiße Getränke auf dem ganzen Schiff eine von der Sirius Kubernetes Corporation produzierte, total ahnungslose Maschine war. Sie hieß Nutrimatic Getränke Synthesizer und er war ihr schon früher mal begegnet. Sie behauptete, das breitestmögliche Getränkeangebot produzieren zu können, individuell abgestimmt auf den Geschmack und den Stoffwechsel jedes x-beliebigen Benutzers. Wenn man ihr aber auf den Zahn fühlte, produzierte sie beharrlich nichts anderes als eine Plastiktasse, die mit einer Flüssigkeit gefüllt war, die fast, nicht aber absolut, nichts mit Tee zu tun hatte. Er versuchte, das Ding zur Raison zu bringen. »Tee«, sagte er. »Greif zu und genieße«, erwiderte die Maschine und lieferte ihm eine zweite Tasse mit der widerlichen Flüssigkeit. Er warf sie weg. »Greif zu und genieße«, wiederholte die Maschine und produzierte eine dritte Tasse von dem Zeug. Kurzer Sprung. Na, wo ist denn jetzt? Auch eben hatte ich es doch noch. Arthur warf die sechste Tasse mit der Flüssigkeit weg. »Hör mal zu, du Maschine«, sagte er. »Du behauptest, du kannst jedes existierende Getränk künstlich herstellen. Warum lieferst du mir dann ständig denselben untrinkbaren Dreck?« »Deine Ernährungs- und Genussfreudigkeitswerte«, gurgelte die Maschine. »Greif zu und genieße.« »Es schmeckt grauenhaft.« »Wenn du das Erlebnis dieses Getränk genossen hast«, fuhr die Maschine fort, »warum teilst du es nicht mit deinen Freunden?« »Weil«, sagte Arthur bissig, »ich sie behalten will.« »Willst du nicht mal versuchen zu begreifen, was ich dir sage? Dieses Getränk, sagte die Maschine sanft, »wurde auf deine persönliche Ernährungs- und Genusserfordernisse hin individuell komponiert.« »Ah«, sagte Arthur, »ich bin also ein auf Diät gesetzter Masochist, oder?« »Greif zu und genieße. Ach, halt's Maul.« »Wäre das dann alles?« Arthur beschloss, es aufzugeben. »Ja«, sagte er. Dann beschloss er, er sollte verdammt sein, wenn er es aufgäbe. »Nein«, sagte er. »Schau mal, es ist ganz, ganz einfach. Ich möchte nichts anderes als eine Tasse Tee. Und du wirst mir eine machen. Sei still und hör mir zu.« Und er setzte sich. Er erzählte der Nutrimatic von Indien. Er erzählte ihr von China. Er erzählte ihr von Ceylon. Er erzählte ihr von den breiten Blättern, die in der Sonne trocknen. Er erzählte ihr von silbernen Teekannen. Er erzählte ihr von Sommernachmittagen draußen auf dem Rasen. Er erzählte ihr, dass man die Milch vor dem Tee eingießt, damit sie nicht heiß wird. Er erzählte ihr sogar, kurz, von der Geschichte der Ostindischen Kompanie. »Das ist es also, ja?« sagte die Nutrimatic, als er fertig war. »Ja«, sagte Arthur, »genau das möchte ich.« »Du möchtest den Geschmack von in Wasser gekochten, getrockneten Blättern?« »Ja, mit Milch.« »Die aus einer Kuh gespritzt kommt?« »Naja, sozusagen. Ich glaube, dazu brauche ich aber etwas Hilfe«, sagte die Maschine kurz angebunden. Das ganze muntere Gurgeln war aus ihrer Stimme versunken. Nun hatte sie nur noch die Pflicht im Sinn. »Tja, kann ich irgendwas machen?« fragte Arthur. »Du hast schon genug getan«, informierte ihn die Nutrimatic. Sie fragte den Schiffskomputer um Rat. So, und dann geht's weiter. Kurz drauf kommt Arthur in die Kabine, in den Leitstand. Wer ist das?
Schaltzentrale.
Das Cockpit, wie auch immer, von der Heart of Gold. »Vogonen«, bellte Ford, »wir werden angegriffen.« Arthur schnatterte aufgeregt los. »Na und, was macht ihr? Nichts wie weg von hier.« »Können nicht, der Computer klemmt.« »Klemmt?« »Er sagt, alle seine Schaltkreise wären beschäftigt. Nirgendwo im Schiff ist Saft.« Ford trat vom Computerterminal zurück, wischte sich mit dem Ärmel über die Stirn und sank rückwärts gegen die Wand. »Nichts können wir machen«, sagte er. Er stierte ins Nichts und biss sich auf die Lippe. Das ist die Szene, wo Arthur quasi den Bordcomputer komplett blockiert.
Und wegen einer Tasse Tee.
Wegen einer Tasse Tee. Und dann kommen die Vogonen und greifen an. Das ist über Magrathea immer noch.
Wie geht's jetzt weiter? Jetzt im zweiten Buch sind wir.
Jetzt dann irgendwie kriegen sie aber den Unwahrscheinlichkeitsdrive, glaube ich, dann doch wieder ans Fliegen, oder?
Ich meine, genau, sie kommen ja irgendwie weg, also ist auf jeden Fall mit dem Unwahrscheinlichkeitsdrive.
Nein, gar nicht, dann kommt der Opa von dem Sandbox.
Richtig, ne? Richtig, dann beschwören sie den Opa.
Tarvinub oder wie der Ding, wie er heißt, oder wie? Ne, wie hieß der?
Wer? Wie? Der Opa?
Hieß er nicht Tarvinub?
Okay, die haben auch irgendwas mit Nummern.
Ja, ja, doch, doch, genau.
Zanibub.
Kann sein, ja.
Aber der hat auch erstmal nichts Besseres zu tun, als über seinen Sohn zu schimpfen, was er doch für ein Nichtsnutziger ist.
Genau, ja, genau. Aber am Ende hilft er denen und beamt die irgendwie weg.
Ja.
Aber
ja,
auch
ja,
nur, weil er keinen Bock hat, dass sein Neffe sein Enkel stirbt und dann auch noch in der Geisterwelt rumranzt da. Und deswegen hilft er nochmal, damit er bloß da wegbleibt. Ja, und so kommen sie dann ans Restaurant am Ende des Universums. Und am Ende des Universums bedeutet dann am Ende
der Zeit. Also nicht im Raum, sondern diesmal haben sie sich einfach nur in der Zeit weiter.
Ich glaube auch am Raum. Am Raum als auch zeitlich am Ende.
Der Marvin ist doch unten im Parkdeck und wartet.
Ja, da kommen wir gleich zu. Ich versuche gerade.
Das sagt er dann irgendwie. Ich warte hier seit so und so lange.
Genau, aber es ist trotzdem wohl irgendwie der Rand des Universums angeblich.
Aha.
Also okay. Ist wohl schon auch räumlich gemeint.
Okay, und ich habe hier ein Lied gefunden, das heißt Less Than Zero. Ich weiß nicht, ob das zum Ende passt oder zum Anfang, ja, aber das können wir mal einspielen danach. Dann kommen wir noch ein bisschen auf das Restaurant zu sprechen. Und unsere Radiosendungen müssen wir in einer halben Stunde auch so allmählich abschließen.
Die sind immer zu kurz.
Ja, die sind immer zu vorher immer so zwei Stunden vollkriegen und dann während der Sendung ist doch zu kurz. Willkommen zurück beim Fnordfunk, dem Radio des Chaos Computer Club Mainz. Hier auf Radio Rheinwelle 92,5. Unser Thema heute ist Don't Panic. Das müssen wir uns jetzt zu Herzen nehmen. Unsere Sendung ist in 20 Minuten vorbei und wir haben noch lange nicht alles durch, was wir hätten erzählen können.
Wir sind am Anfang vom zweiten Buch, von dem Inhalt, ja, aber wir wollen noch gar nicht alles erzählen, glaube ich.
Wir können nur hoffen, dass es trotzdem amüsant zu hören war bisher. Was wir aber auf jeden Fall noch ansagen müssten, bevor wir gehen, ist das Folklore. Da werden wir, Folklore ist hinreichend bekannt hier in Wiesbaden, wird auch auf Radio Rheinwelle wohl immer mal angesagt. Wir werden als Chaos Computer Club zusammen mit dem KUK, dem Kultur und Kunst, wie heißt das genau? Was ist einer?
Nein. Also Kulturpalast.
Kulturpalast, Entschuldigung.
Aus der Saargasse.
Einen Stand machen und sogar eine eigene Bühne haben. Das Folklore findet statt am Ende des Monats,
genau, immer das letzte Augustwochenende.
Das ist in dem Fall der 28. bis zum 30. Ja. August. Der 28., sprich an dem Freitagabend, gibt es auf der Bühne ein Rahmenprogramm. Ich weiß gar nicht, was Samstag, Sonntag ist. Ich habe da nichts gefunden auf der Website.
Also es gibt ein riesiges Programm.
Und ich bin in der Planung nicht so.
Von den mir bekannten Bands spielt zum Beispiel Fettes Brot und Fettes Brot.
Gut,
und Fettes Brot auch.
Tatsächlich.
Und das ist ja Wahnsinn. Dann müssen wir auf jeden Fall
und tausend andere Bands.
Aber auf unserer Bühne, die wir aufbauen, da spielt
die
am
beste
Freitag,
Bühne überhaupt. Ja.
Da gibt es am Freitagabend einmal
mit freiem Blick auf die Gleise.
Ein Audio-Adventure, genau. Ja.
Audio-Adventure, beste Band Wiesbadens. Ja.
Ab 19:30, ja.
Yep.
20:45 The Rattlesnake Orchestra. Sagt keiner was?
Klar kennt man die, oder? Und die Rattlesnakes auch.
Ich werde auf jeden Fall da sein.
Auf jeden Fall.
Und ab 22 Uhr das Riskant DJ-Team. Weitere Informationen gibt's kreativ, wo guckt
im
man
Internet.
Nach? Im Internet.
Schlachthof Wiesbaden, Kreativfabrik oder cccmz.de.
Genau. Einfach mal so ein bisschen nachgucken.
Yep.
Und noch anzusagen, das liegt aber nach unserer nächsten Radiosendung, Creative Chaos. Die nächste Creative Chaos Party, wo es auch den nächsten Creative Chaos Sampler gibt, Volume 2, für nur 1 Euro wahrscheinlich wieder, nehme ich mal an. Gehe ich mal auch von aus. Am 19.09. ab 9 Uhr, freier Eintritt, freie Musik, tanzbarer, wie war das, freier, tanzbarer Stilbruch oder so, haben sie beim letzten Mal gesagt. ihr wart da, ihr fandet es klasse.
Ja, audiovisuelle Berauschungen in allen erdenklichen Spielarten. Wir sind gerade vorhin aus der Krea gekommen, da wurde was Interessantes vorgeführt.
Ein Fernseher verunstaltet.
Also es war ein synästhetisches Gesamterleben und da denke ich mir, wird bis zu dieser Creative Commons Party noch mehr gemacht. Also geplant ist einiges.
Genau, einfach hingehen und angucken.
Vielleicht haben wir bis zur nächsten Sendung mehr Infos. Die ist nämlich am 9.9. am 9. September und hat den Titel Von feinem Fug und Phasenprüfern. Kannst du dir gerne was darunter vorstellen. Es geht um die Geschichte des Chaos Computer Club. Wir werden dann natürlich auch erklären, was feiner Fug ist und was es mit dem Phasenprüfer auf sich hat. Jetzt zurück zu unserem Thema, Don't Panic. Wir waren noch mitten in der Geschichte, wir kriegen die nicht mehr durch in dieser Sendung, wenn wir so weitermachen. Aber wir brauchen ja auch nicht hetzen. Wir können einfach.
Wir lassen noch ein bisschen was übrig zum Selberlesen.
Ja, genau, selberlesen macht sowieso auch noch viel mehr Spaß, als unsere Radiosendung zu hören. Was wollten wir noch?
Handtücher hatten wir noch.
Genau.
Hatten wir letzte Sendung schon gesagt, dass man die Handtücher mitbringen sollte?
Ja, dass man eigentlich ohne Handtuch irgendwie in dieser Galaxie irgendwie einen ziemlich schweren Stand hat. Ja, dass man eigentlich immer wissen sollte, wo das Handtuch eben ist, wo man sein Handtuch hat. Ja.
Tanja hat dazu, glaube ich, auch noch ein tolles Zitat.
Ich habe eine Textstelle, das ist auch schon wieder etwas länger. Aber ich lese mal. Ein Handtuch ist so ungefähr das Nützlichste, was der interstellare Anhalter besitzen kann. Einmal ist es von großem praktischen Wert. Man kann sich zum Wärmen darin einwickeln, wenn man über die kalten Monde von Jaglan Beta hüpft. Man kann an den leuchtenden Marmorsandstränden von St. Graginus V darauf liegen, wenn man die berauschenden Dämpfe des Meeres einatmet. Man kann es verwenden, wenn man den trägen, bedächtig strömenden Moos-Fluss hinuntersegelt. Und nass ist es eine ausgezeichnete Nahkampfwaffe. Man kann es sich vors Gesicht binden, um sich gegen schädliche Gase zu schützen oder dem Blick des gefräßigen Plapperkäfers von Thrall zu entgehen. Ein zum Verrücktwerden dämliches Vieh. Es nimmt an, wenn du es nicht siehst, kann es dich auch nicht sehen. Bescheuert wie eine Bürste, aber sehr, sehr gefräßig. Bei Gefahr kann man sein Handtuch als Notsignal schwenken und sich natürlich damit abtrocknet, wenn es dann noch sauber genug ist. Was jedoch noch wichtiger ist, ein Handtuch hat einen immensen psychologischen Wert. Wenn zum Beispiel ein Strak, also ein Strak, ist Englisch, oder?
Strak? Ist ein Nicht-Anhalter.
So ein Strak ist Menschen. Englisch. Also wenn ein Strak, also ein Nicht-Anhalter, dahinter kommt, dass ein Anhalter sein Handtuch bei sich hat, wird er automatisch annehmen, er besäße auch Zahnbürste, Waschlappen, Seife, Keksdose, Trinkflasche, Kompass, Landkarte, Bindfadenrolle, Insektenspray, Regenausrüstung, Raumanzug und so weiter und so weiter. Und der Strake wird dann dem Anhalter diese oder ein Dutzend andere Dinge bereitwilligst leihen, die der Anhalter zufällig gerade verloren hat. Der Strake denkt natürlich, dass ein Mann, der kreuz und quer durch die Galaxis trampt, ein hartes Leben führt, in die dreckigsten Winkel kommt, gegen schreckliche Übermächte kämpft, sich schließlich an sein Ziel durchschlägt und trotzdem noch weiß, wo sein Handtuch ist, eben ein Mann sein muss, auf den man sich verlassen kann.
Deswegen gibt's dem Buch oder auch dem Autor zu Ehren auch den Handtuch-Tag, Towel Day, der zelebriert wird, indem man sein Handtuch einen Tag lang überall mit hinnimmt, wohin man auch geht. Denn man weiß ja aus dem Buch, man braucht es immer irgendwie.
Ein Handtuch braucht man immer, ja.
Wir haben auch heute alle unsere Handtücher dabei.
Wir sind ja eigentlich keine Anhalter heute.
Auch wenn wir selber im Auto gekommen sind, aber... Oh, ich bin da wieder mitgefahren.
Ich nehme nur Anhalter mit, die als Anhalter unterwegs und
genau. Ich nehme nur zuverlässige Anhalter mit, die ein Handtuch vorweisen können. Auch ein geflügeltes Wort, ne, mit dem Handtuch jetzt.
Ja. Das ist schon interessant, was man aus so einer Banalität wie einem Handtuch alles irgendwie, was man da so aufblasen kann, wenn man erstmal in Schwung ist. Und die Ideen, die Douglas Adams so in den Büchern entwickelt hat, die sind eben wirklich so vielgestaltig. Und ich denke mal, das ist dann irgendwie auch der Reiz, den es dann ausgemacht hat. Und ich finde es immer noch faszinierend halt zu sehen, wer interessiert sich überhaupt für dieses Buch? Warum ist das überhaupt für Computer-Geeks oder Nerds etwas, warum ist das kleinste gemeinsame Vielfache, das man immer wieder findet? Ja? Hm. Und das ist also irgendwie schon noch immer ein Phänomen, das ich irgendwie ja, für mich irgendwie so fast untersuchenswert finde, ja.
Gibt es da andere solcher Werke? Wahrscheinlich.
Ja gut, wir hatten die Illuminatus-Bücher eben schon.
Richtig.
Und ich weiß nicht, ob wir irgendwann mal nochmal durch irgendeine Zahl oder was anderes veranlasst werden,
ja, lass mal überlegen.
41, eine Sendung, 40. Eine literarisch orientierte Sendung zu machen, in der du vorlesen kannst, ja.
Ja.
Viel vorlesen kannst.
Also mir fällt gerade keine Zahl ein, die in nächster Zeit so dran käme.
Wollen wir noch?
95, keine Ahnung.
Wollen wir noch irgendwie was zu den Büchern erzählen? Ich meine, den Inhalt kriegen wir wahrscheinlich nicht durch.
Nee, den kriegen wir nicht.
Aber ich glaube, wir haben nicht mal die Namen der Bücher genannt.
Tatsächlich.
Also das erste Buch, Per Anhalt durch die Galaxis, sozusagen die Einführung. Wir hatten auch schon soweit erzählt. Dann ab dem Angriff der Vogonen, also wenn sie von Makatea wieder zurückkommen, dort flüchten, von den Vogonen angegriffen wird und der Computer durch einen T blockiert wird, das ist dann der Anfang vom Restaurant am Ende des Universums.
Der Tee ist aber gelungen am Schluss, das sei gesagt.
Und dann gibt es im Folgenden noch das Leben, das Universum und der ganze Rest, die berühmte Frage als eigenes Buch. Macht's gut und danke für den Fisch. Einmal Rupert und zurück. Und Ende des Jahres kommt dann noch ein sechstes Buch dazu.
Bei mir steht dann noch Quellenverzeichnis. Ja, Ende des Jahres ein sechstes Buch. Da bin ich ja mal gespannt. Wahrscheinlich werden das viele lesen, nur um rauszufinden, ob es zur Reihe passt. Ne? So.
Ja, also ich denke, da sind ja schon auch Sachen von ihm noch selbst eingeflossen, die er noch geschrieben hatte, aber noch nicht veröffentlicht worden sind.
Ah, okay, das wird dann zusammengestellt und fertig komponiert.
Hm. Also ähnlich ist ja wohl auch der Film entstanden, also der Kinofilm. Douglas Adams hatte wohl schon sehr früh geplant, das Ganze mal auf die Kinoleinwand zu bringen. Und ist dann aber leider Gottes etwas zu früh verstorben, hatte aber bis dahin schon wohl so einige grundsätzliche Dinge auf den Weg gebracht. Also zum einen eben mit Filmstudios zusammengearbeitet und da so grundlegend auch wohl an dem Buch irgendwie, an dem Drehbuch schon mitgearbeitet. Also ihm war wichtig, dass es ein sehr freundliches Ende haben soll. Er wollte also das dunkle Element, das es mitunter in der eigentlichen Fassung hatte, das wollte er dort raus haben. Ja,
ja, auch gerade das fünfte Buch ist ja sehr, sehr düster und mit tragischem Ende und mit vielen Problemen durchzogen. Was er dann irgendwie später in irgendwelchen Interviews erklärt, dass er halt persönliche, schwierige Lebenslage hatte. Und deswegen auch ein Grund, da ein sechstes Buch zu machen, das irgendwie ein besseres Ende findet für die ganzen Charaktere.
Dann muss ich das noch fertig lesen.
Solltest du.
Ich habe das fünfte noch nicht ganz fertig.
Ja, ich bin mal gespannt, wie das sechste wird, ob das wieder diesen Stil treffen kann.
Also ich habe auch gemerkt, auch wenn man die Bücher schon über Jahre hinweg immer wieder mal in den Händen hatte, es macht immer wieder mal Spaß. Es ist relativ leichte Lektüre. Also sich diese Trilogie mit in den Urlaub zu nehmen, könnte ich mir vorstellen, die in einem durchzulesen und dann vielleicht mit Schwung auch nochmal den vierten, fünften und dann auch den sechsten Teil dann nochmal mir anzutun. Also es ist keine wirklich schwere Literatur, ist sehr leicht geschrieben.
Ja, der sechste Band wird dann auch jetzt geschrieben von dem gleichen Autor von Artemis Fowl. Das kennt man vielleicht auch.
Nee.
Okay, von ich kenn's.
Ja, okay. Da bin ich zu alt für.
Ja.
So, es ging nicht.
Ja.
Unsere Sendung geht fast zu Ende. Zum Ende der Sendung könnten wir vielleicht dann doch noch den Sprung wagen ans Ende des Universums.
Ja, wir können, oder vielleicht noch zumindest so einen groben Abriss, was noch so inhaltlich kommt.
Mhm. Die, sie fliegen an das Ende des Universums, das heißt an das vor allem temporale Ende. Dort befindet sich ein Restaurant, bezeichnenderweise wieder auf der Oberfläche von Magrathea. Also physikalisch bewegen die sich gar nicht so viel.
Ich glaube, sie weisen auch den Bordcomputer an, dass sie irgendwie zum nächsten Restaurant fliegen wollen.
Und das nächste
und
ist halt auf
das Magrathea. Nächste ist halt direkt da, aber halt zig Milliarden Jahre später.
Genau, und das ist da in irgendeiner Raumzeit-Kontinuum-Blase oder was weiß ich. und schwingt in der Zeit immer über das Ende des Universums hinaus und wieder zurück. Ne? Und dann kann man sich da abends hinsetzen.
Milliways.
Genau, das ja, Milliways.
Genau, richtig. Das ist der Name halt, ja. Und wird dann auch entsprechend vermarktet, ja. Also wer das schon getan hat und dieses und jenes, ja, für den bleibt eigentlich nur noch Folgendes zu tun, eben und das in Milliways, zu Milliways zu gehen. Es wird also schon so als das große ultimative Szenelokal dann.
Und da kann man dann sitzen und gemütlich ja. beim Essen den Untergang des Universums beobachten.
Als ja. Also ohne alle Gefahr. So als denn wie gesagt, man ist ja in dieser Blase, die einem vor allem von allem irgendwie ein bisschen abschirmt.
Genau. Und das ist dann so ein netter Abend.
Ein sehr gelungener Abend. Ja, mit very special guests, ja, mit VIPs zum Beispiel, Disaster Area, die ultimative Rockband des Universums, genau. ist dort in Form des Leadsängers irgendwie vertreten. Und
ja. der sich aus steuerlichen Gründen irgendwie ein Jahr totschreiben lässt.
Ja. Und der natürlich ein total wahnsinnig Stimmt. durchgestyltes Raumschiff hat, ja. Also jeder Gothic und Dark Rock-Fan wäre begeistert, wenn er mit diesem nur in Schwarz gehaltenen Raumschiff irgendwie mal unterwegs sein könnte. Und auch Zaffert kitzelt es in den Finger, natürlich klaut er auch dieses Schiff und bezahlt das dann aber wiederum mit ja fast mit seinem Leben, ja.
Dieses Schiff wurde nur dafür gebaut, um in eine Sonne zu fliegen.
Reines Showschiff, ja.
Genau, um im Rahmen einer Show in eine Sonne zu fliegen und dort zu verglühen.
Und war leider schon der Weg einprogrammiert.
Genau, das ließ sich dann auch nicht mehr aufhalten.
Eine Blackbox, sozusagen. Blackbox.
Auf jeden Fall, sie entfliehen dann aber doch noch aus diesem Schiff. Außer Marvin. Marvin bleibt irgendwie zurück und wir haben eben nicht mehr rausgekriegt, wie er eigentlich da rausgekommen ist. Er taucht später nochmal auf. Aber wir wissen nicht, wie er aus diesem Schiff gekommen ist. Wahrscheinlich hat er es einfach überlebt.
Ja, vielleicht weiß das ja irgendjemand von den Hörern und kann das auf unsere Internetseite als Kommentar dazu schreiben.
Ja, irgendeiner weiß das bestimmt, ja.
Stimmt. Genau, und unsere Internetseite ist nämlich für Kommentare auch vorgesehen, oder?
Natürlich.
Ja, wir freuen uns über Rückmeldungen
zur Sendung. Mitmach-Web.
Ja, ja.
Das ist unglaublich.
Wir kriegen auch immer mal Kommentare. Wir wären auch froh, wenn mal jemand... Wir hätten gerne Kommentare von so Hörern, die uns mal sagen, wie die unsere Sendung finden, was wir besser machen. Es ist so schwierig, auf dieser Seite des Mikrofons zu sehen, was auf der anderen Seite ankommt.
Wir wissen nicht mal, wie viel es wirklich hören im Grunde.
Also wie viele Millionen?
Wir wissen nur, ja.
Milliarden, ja.
Stimmt.
Hörer der Welt.
Wir wissen nur, wie viele es machen, wie viele.
Ja, wir können eigentlich mal Download-Statistiken angucken von der Webseite. Um das zumindest so ein bisschen.
Ja, das können wir mal.
Ich glaube, wir sind ausgeschaltet, weil irgendwelche Buffer-Overflows den Server sprengen können oder so.
Ja. Ja, das ist natürlich ein Problem.
Nee, die sind eingeschaltet.
Dann doch.
Ich muss mal nochmal nachgucken, auf
unter welcher. Wir werden aber die IP-Adressen nicht aus. Ja.
Ich weiß nicht, unter welcher Adresse.
Geben die auch nicht weiter.
Erreichbar ist. Ja, das ist dann das Ende unserer Sendung.
Das war schon wieder.
Ich würde sagen, ja.
So schnell geht das.
2 Stunden sind anstrengend, ja. Für die Hörer, meine ich.
Für die Hörer, auf jeden Fall. Wir haben hier Spaß.
Tja, wir brauchen auf jeden Fall noch ein Lied zum Abschluss. Was machen wir da?
Von dem Sampler wieder, von dem legendären.
Ja.
Fantastisch.
Chaos.
Wir haben diesmal extra mehr Musik gemacht als sonst. Die kam ja oft zu kurz, dass wir irgendwie 3 Lieder geschafft haben. Was ja, in 2 Stunden natürlich schon.
Das ist eigentlich. Wir haben heute immer noch zu wenig. Sind.
Also auch da, wer Ideen hat, wer auch diese Musik vielleicht einfach nur überarbeitet, denn das ist Creative Commons und das heißt nicht nur, dass man diese Musik frei hören kann, kostenlos, sondern man kann die auch einfach weiterverarbeiten. Man ist also als Hobbymusiker aufgefordert, einfach mal mit der Musik vielleicht selbst was anzufangen. Wenn einem irgendwie in dem einen oder anderen Stück zu wenig Bass, zu wenig Gitarre, zu wenig Gesang ist, darf man das dazu mixen. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir mal so ein Stück bekämen. Ein Musikstück, das wir mal hier vielleicht gespielt haben und das irgendjemand mal ein bisschen überarbeitet hat.
Oder auch was ganz Eigenes.
Oder was ganz was Eigenes.
Oder auch nur ein schönes Lied, das man so im Web gefunden hat.
Ja.
Ich habe was gefunden.
Gute
The Wind Whistles. The Wind Whistles mit dem Titel Gold Fever. Ne, können wir jetzt noch einmal anspielen. Ja, dann verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal am 9.9. mit dem Thema von feinem Fug und Phasenprüfern.
Ja, wir hoffen, dass ihr alle wieder dabei seid.
Bis dann.
Macht's gut.
Im Studio Tanjev.
Der Pi
und der Ralf.